After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks College Football, Woche 7 gespielt. Es gab wieder Upsets ohne Ende. Wir haben ungeschlagene Teams, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Wir haben einen ganz großen Sieger in der Kategorie Umfall nach Schlag gegen den Helm. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Das also alles, was Woche 7 für uns parat hatte. Zum einen dabei Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin moin, ich bin relativ knapp am perfekten Sportwochenende vorbeigeschrammt, aber Hamburg ist braun-weiß.
Und Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian.
Ja, es ist eine wunderbare Überleitung von Weiß, denn die SG Horrisen Elgendorf hat am letzten Freitag ein fantastisches 3:2 gegen den SSV Heimbach Weiß geholt. Insofern kann ich auch damit Siegen glänzen.
Wir haben gesagt, wir reden nicht über FCS.
Wenn Horrisen mal der FCS ist, dann feiere ich das, Nico.
Okay, gut. Dann schauen wir mal auf das, was so passiert ist. Nur am Rande erwähnen wollen wir, dass West Virginia Baylor geschlagen hat, 43-40 und der Blowout,
und, ja? Und ganz kurz zu dem Spiel, ich will nichts dazu erzählen, aber das siegbringende Field Goal ist von einem Kicker namens Casey Legg.
L-E-G?
Leider Doppel-G, aber besser als nichts.
Ja, hat vermutlich einen starken Fuß, deswegen Doppel-G, ne?
Ich dachte, Doppel wär für andere, aber egal. UCF schlägt Temple 70-13, das ist der Blowout der Woche. Und dann springen wir aber ganz, ganz schnell in den Samstag, weil da so viel passiert ist, dass wir über ganz viel sprechen müssen. Nicht drüber sprechen müssen wir, dass Georgia Vanderbilt 55-0 aus dem Stadion geprügelt hat. These things happen, ja. Immerhin tritt Vanderbilt noch an. Aber dann, die Nummer 6 Tennessee hatte die Nummer 3 Alabama zu Gast und ja, es geschieht der Upset mit auslaufender Uhr, ein 40-Yard-Field-Goal von Chase McGrath zum 52-49. Ein Spiel, in dem Tennessee schon mit 3 Scores geführt hatte, bevor dann im 4. Quarter Alabama erst wieder rankam und in Führung ging und da hatte ich das Gefühl, ich sehe ein Szenario vor mir, das ich gefühlt 30 Mal schon gesehen habe. Aber nein, Tennessee erzwingt den Ausgleich 3 Minuten vor Schluss und teilt dann dieses siegbringende Field Goal vor über 100.000 Zuschauern, die dann das Feld gestürmt haben, die Goalposts mitgenommen haben und in den nächsten Fluss geschmissen haben. Tennessee ist 6-0, aber vor allen Dingen, Christian, Alabama ist jetzt 6-1 und irgendwie trotz Bryce Young, ja, es hat halt dann nicht mehr gereicht.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Das weißt du, dass du auch, was wir in der Vorbesprechung gesagt haben. Wenn Alabama mit Bryce Young spielt, wird Alabama das gewinnen. Nicht passiert. Wieder durchaus ein bisschen lustig, dass Alabama, also lustig nicht für Bama-Fans, ne? Aber dass man halt die Chance zum Sieg hatte, selber oder zur Führung, Special Teams, die dann verbaselt hat und dann Tennessee dann zurückgekommen ist. Es ist, also wir haben ja in den letzten Jahren schon, ich glaube, Jan hatte die in der Preseason noch ein bisschen höher auf dem Zettel als ich. Wir haben da ja schon eine Entwicklung gesehen bei den Volunteers. Es gab diese schöne Statistik, ich glaube, sie waren, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, ich glaube, 16 Spiele hatten sie in Serie verloren. Und sie hatten sie im Schnitt, glaube ich, mit 26,3 Punkten verloren.
Gegen Alabama, ja, ja.
Ja. Eine tolle Statistik. Aber das war, dass sie da mitspielen können oder mithalten können, hätte man vielleicht vermutet. Ich habe bis zum Ende nicht geglaubt, dass sie die schlagen. Aber Credit, muss man sagen, bis zum Ende durchgespielt. Und Alabama hat auch ein paar Probleme. Die sehen, nochmal, die hätten auch gegen A&M gut und gerne verlieren können, aber mit Bryce Young, der eben auch eine sehr gute Partie gespielt hat, darf man nicht vergessen. Der war mit Sicherheit nur angeschlagen, aber der hat ja jetzt wenig Fehler gemacht, sehr, sehr explosiv. Hätte ich in der Form nicht mehr möglich gehalten. Von daher geht Herz auf an Tennessee.
Ja, Jan, Tennessee, die jetzt 6-0 ist und selbst diejenigen unter uns, die lange College Football verfolgen, müssen sich ein bisschen schütteln, weil es schon doch eine längere Zeit her, dass Tennessee relevant war. Und wir müssen jetzt sagen, sie sind relevant bei 6-0, oder?
Ja, ob sie so relevant werden wie Ende der 90er, das ist natürlich noch eine andere Frage. Also ob sie jetzt die Peyton Manning und dann T. Martin hat mit den Tennessee Volunteers, ich glaube es war 98, die National Championship gewonnen. Das ist natürlich noch ein Stück hin, aber Kudos an Tennessee, war absolut beeindruckend. Das Spiel war auch absolut beeindruckend von den Volunteers. Hat mir jetzt nicht in allen Situationen gut gefallen, dürfte euch nicht überraschen. Zwischendurch hatte ich Angst, dass es noch höher ausgeht. Also eine Zeit lang hatte man den Eindruck, dass die Teams wirklich nach Belieben scoren können. Alabamas Defense gegen eine explosive Offense hemmungslos überfordert. Das hatten wir das ein oder andere Mal in den letzten Jahren schon, etwa gegen Ole Miss. Nur dieses Mal hat die eigene Offense nicht genug Firepower gehabt. Es war eng. Also die Offense hat ja auch einiges gerissen, insbesondere Bryce Young hat einiges gerissen. Aber ich finde, insgesamt hat Tennessee das verdient gewonnen. Gerade in den Offenses, also eigentlich war es ja eher ein Duell Offense gegen Offense als Offense gegen gegnerische Defense, haben wir einfach die Playmaker auf beiden Seiten gehabt, eben die Quarterbacks mit Bryce Young und Hendon Hooker. Hendon Hooker wie üblich einfach mit diesen wahnsinnig genauen Deep Balls. Bryce Young hat viel mehr underneath gespielt. Das lag auch daran, dass Tennessee halt relativ viel Pressure gebracht hat. Das hatte ich erwartet. Das haben sie letzte Woche schon gegen LSU gemacht. Also der Pass Rush der Volunteers war in den ersten Wochen nicht so doll. Und Tim Banks, der DC, hat sich einfach gedacht, wenn schon, dann kann man auch mit fliegenden Fahnen untergehen. Sie haben dahinter einen eigentlich relativ gut, wie gesagt, ist ein Spiel ohne Defenses, aber wenn wir das berücksichtigen, relativ vernünftig getackelt, außer gegen Jahmyr Gibbs, gegen den Running Back, der ja auch viel im Receiving eingesetzt wird, der einfach solche Moves drauf hat und solche ansatzlosen Cuts, das ist absoluter Wahnsinn. Also da schrieb ich zwischendurch, man kann eigentlich nicht von Broken Tackles reden, weil das ist nicht ein Tackle, der gebrochen wird, sondern der Spieler kommt nicht an ihn ran, der berührt ihn kaum. Man hat halt dieses Risiko gewählt, um eben Bryce Young die Zeit zu nehmen, in der Pocket zu stehen und eine Defense zu sezieren. Der ist ja immer noch, diese Pocket Presence von Bryce Young ist absolut atemberaubend. Ich fand, der hat eine Monsterpartie gemacht. Die Pressure, die er antizipiert hat, die Reaktion der Defender auf seine Scrambles hat er schon mit einberechnet, warum er beim Scrambling quasi auch da noch einen Haken mehr reingenommen hat, weil er wusste, dass sich die Receiver dann, gen Pocket wieder orientieren, damit er besser nach außen rausbrechen kann. Also ich habe selten einen Quarterback erlebt, der im Backfield, also der jetzt ja selber gar nicht so viel rennt, aber der im Backfield Plays länger am Leben halten kann als Bryce Young aktuell. Das war schon beeindruckend, was er gemacht hat. Auf der anderen Seite hat Tennessee das halt mit ihrem, Alabama hatte wahnsinnig viel Probleme mit dem Tempo, ne? Diese Josh Heupel Offense, die eben immer oder fast immer eben Highspeed läuft, mit den vielen Moving Parts, mit der vielen Bewegung Pre-Snap, dieses riesige Tempo, die Play-Designs waren sehr, sehr nett, konnten ja auch ganz gut laufen durch die Mitte, also mit ihren beiden Runnern. Das ist ja nicht so gewesen, dass die jetzt nur gepasst haben. Das hat immer wieder dadurch eben auch einen netten Mix gegeben. Ja, und dann Jalin Hyatt. Ich hatte ihn bei mir im Preview, ich muss ihn mal kurz auf die Schulter klopfen, als quasi so die Geheimwaffe. Wir dürfen nicht vergessen, Tennessee spielte immer noch ohne seinen Top-Receiver Cedric Tillman, der ja so ein bisschen als First-Round-Pick gilt und so. Jalin Hyatt hat sich wahrscheinlich mit diesem Spiel allein jetzt in eine ähnliche Konversation gebracht oder in ähnliche Ranges hochgespült mit 6 Pässen für 207 Yards und 5 Touchdowns davon. Und das Krasse war, dass Alabama fast immer denselben Spielzug nicht verteidigen konnte. Also 4 dieser Touchdowns waren relativ ähnlich. Tennessee hat dieses Spreadout gespielt, die Receiver als Twins, also nebeneinander stehen, eng beieinander stehen, ganz weit außen geparkt. Dadurch haben sie die Defense natürlich horizontal auseinandergezogen. Und Hyatt, der dann immer der etwas innere war, der halt der Slot-Receiver eigentlich ist, läuft ein bisschen langsamer im Release, meist mit Inside-Stem, also dass er ein bisschen nach innen durchbricht, kriegt dadurch den Safety gegen sich, der andere Receiver zieht den Corner weg und nimmt dann richtig Schwung, also nicht mit einem echten Cut, aber sozusagen mit so einer Beschleunigung, zieht er dann vertikal an dem vorbei. Das war dreimal innen, einmal außen, einmal haben sie es andersrum gedreht und jedes Mal ist der Safety einfach gnadenlos überlaufen worden und Alabama hat gegen dieses Play keine Antwort gehabt. Sie haben immer wieder dieses Matchup gesucht und immer wieder gewonnen. Und ja, Alabama hat in der zweiten Halbzeit, ich dachte ja schon bei diesem, was war das, 10-28 zwischendurch? Ja, ne, irgendwie sowas. Ich glaube, im zweiten Viertel. Da dachte ich ja schon echt, das Ding ist vorbei. Einfach, man sollte nie gegen, ja, Moment, man sollte nie gegen Alabama setzen, aber diese Offense der Volunteers, ich bin ein riesengroßer Fan davon und ich hatte einfach nicht den Eindruck, natürlich sollte man das grundsätzlich nicht. Alabama ist ja auch zurückgekommen, ist ja richtig. Aber ich habe den Eindruck gehabt, die können sie nicht stoppen. Die einzigen Male, wo sie gestoppt haben, waren halt eigentlich Turnovers. Sie konnten sie aber nicht sozusagen oder kaum Ball an die Seitenlinien zwingen. Es gab den überworfenen Ball von Hooker. Das war diese Doppelpressure von beiden Seiten von Will Anderson und Dallas Turner, wo er den Ball irgendwie dann deutlich überwirft. Und ich glaube, Adams war das einer, der Safety sammelt den dann ein. Und eben der Fumble Return nach dem Botched Zone Read Handoff, der ja nicht forciert war. Aber ansonsten hatte man den Eindruck, diese Offense ist halt eine krasse Big-Play-Offense, die konnte halt immer wieder eins mehr aus dem Hut zaubern. Ich fand das schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Alabama kommt zurück, geht dann eben durch diesen Defense-Touch schon in Führung. Das war, da war ich genau wie du, Nicola, dachte ich, ach ja, same old story. Alles klar, jetzt
spielen wir. Den Film haben wir noch schon 50 Mal gesehen, ne?
Ja, so viele Spiele haben sie nicht knapp gestaltet, aber die haben wir schon oft genug gesehen.
Ja, aber jetzt, wenn wir es erweitern, von Alabama auf sämtliche Top-3-Teams in den letzten 15 Jahren. Ja, also. Das
stimmt. Aber gerade bei Alabama, die ja immer mal wieder so ein Spiel drin hatten, wo ihre Defense plötzlich nicht funktioniert, gerade in den letzten Jahren, das ist ja der, sagen wir mal, der zweite Teil der Saban-Dynastie, ist ja offenslastiger und da gibt's ja immer wieder Spiele, wo die Defense, ne, da hatten wir die Spiele gegen Lane Kiffin unter anderem, wo die Defense halt wirklich einfach nicht gut spielt, gerade zu Beginn nicht gut spielt, hat man natürlich in geringerem Maße, damals sind noch nicht so viele Punkte gefallen gegen A&M mit Johnny Manziel oder so, da gab es ja auch dann die Niederlage. Man hat immer wieder ja so ein Spiel drin gehabt, was man dann auch verloren hat, aber die meisten hat man dann eben doch noch gedreht, weil am Ende eben doch das eine Big Play auf Seiten Alabamas war. Und in diesem Spiel, das muss ich so deutlich sagen, habe ich am Ende Alabama nicht verstanden. Sie kriegen den Touchdown, den fünften Touchdown von Jalen Hyatt zum 49-49 und machen dann einen Drive, einen relativ gemächlichen Drive. Dann nehmen sie Zeit von der Uhr. Es ist ja eh so gewesen, dass Alabama etwas langsamer gespielt hat als Tennessee, was kein Wunder ist, weil Tennessee spielt halt mit am schnellsten. Das war bei Heupels Offense bei UCF schon ähnlich. Und dann stehen sie da mit unter einer Minute First Down an der Tennessee 32 und passen dreimal. Das habe ich nicht verstanden. Ich wäre ganz stumpf in dem Moment dreimal gelaufen. Der Kicker hat ein bisschen Probleme. Will Riker, der ist sonst ein sehr guter Kicker. Man hat ja mit ihm eigentlich diese jahrelangen Kicking-Probleme, die Saban immer hatte, gelöst. Man hat sich einfach den besten Kicker aus der Highschool geholt und surprise, surprise, sowas klappt manchmal. Aber warum spiele ich da nicht konservativ, versuche den Kicker näher ranzubringen? Der hat ja einen 50-Yard-Field-Goal kicken müssen, was eben nicht automatisch ist, logischerweise. Gerade für einen Kicker, der vielleicht jetzt auch einen kleinen Slump hat. Aber vor allem, ich laufe dreimal, ziehe Tennessee die Auszeiten, wenn sie die überhaupt nehmen, das ist die große Frage, ziehe die denen aus der Nase, werden sie wahrscheinlich nehmen. Und dann ist die Zeit am Ende nicht mehr da. Dann kann Tennessee eben, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir jetzt mal von so einem Kick-Six oder Blocked-Kick-Return oder sowas absehen, ist der Kick geht daneben, es geht in die Overtime. Warum spielen sie das dann so aus? Das habe ich nicht verstanden. Denn dann bleibt, also Tennessee bleibt weniger Zeit, die hatten noch zwei weitere Auszeiten, aber die können sie halt nicht nehmen. Sie sind dann wesentlich mehr abhängig davon, dass sie eben an die Seitenlinie kommen und können eben nicht mehr die Pässe über die Mitte wie diesen entscheidenden dann auf Brew McCoy spielen. Das fand ich ein bisschen, also das fand ich so vom Situational Football nicht ganz ideal. Aber gut, trotz allem finde ich ein verdienter Sieg der Volunteers. Waren das bessere Team und waren auch das Team, auch wenn Big Plays natürlich immer was anderes sind als ein stetiges Bewegen, aber die Big Cats kamen halt konstant. Das war ja nicht, die waren ja nicht abhängig irgendwie von zwei, drei tiefen Shots, sondern die kamen immer und immer wieder und Hendon Hooker hat ja diese tiefen Bälle wirklich wahnsinnig genau angebracht. Und Alabama hatte nie ein Mittel dagegen. Von daher, ja, Tennessee ist for real, müssen wir so sehen. Das ist natürlich trotzdem immer die Sache, schafft so ein Team das jetzt gerade auch mit dem Überschwang, den sie natürlich durch so einen Sieg jetzt bekommen haben, schaffen sie das halt konstant aufs Feld zu bringen. Denn wir haben die knappen Spiele gegen Pitt und Florida gehabt, insbesondere das gegen Pitt.
Die gute Nachricht ist, wenn sie jetzt so ein Sloppy Game haben, es geht als nächstes gegen UT Martin. Das heißt, selbst ein Sloppy Game geht höchstwahrscheinlich nicht in die Binsen.
Nee, das ist richtig. Aber ich meinte jetzt auch nicht nur nächste Woche, sondern allgemein die nächsten Wochen. Dass sie nächste Woche sich nicht hinlegen, davon gehe ich aus. Aber
es folgen dann Kentucky und Georgia.
Genau. Und Georgia ist natürlich das Entscheidende. Aber gerade dann ist das Kentucky-Spiel halt so ein klassisches Trap-Game. Schauen wir mal. Aber das war schon natürlich auch eine wirklich schlechte Leistung der Alabama Defense. Das muss man ganz klar sagen. Tennessee hat eine tolle Offense, aber die haben auch nicht gegen jeden Gegner so locker und spielend leicht Yards und Punkte aufgelegt.
Tennessee schlägt Alabama 52-49.
Ach, einen kleinen ja. Noch. Als Alabama dieses, was war das dann, das 10-21 gekickt hat, und ich dachte, warum ist es kein Spiel, wo man mit Field Goals gewinnt, außer am Ende vielleicht, und dann stoppen sie Tennessee, das ist eines der wenigen Male, wo sie die Offense gestoppt haben, und dann kommt dieser Special Teams Spielzug, wo Tennessee puntet, der Ball nicht berührt wird, und irgendein Alabama Spieler denkt, vielleicht wurde er doch berührt, ich spring mal auf den Ball, aber spring daneben und berühre ihn nur. Dieses Bild von Nick Saban ist nach wie vor absolut großartig. Das hat auch sehr hohes Meme-Potenzial, wie er da an der Seitenlinie abgegangen ist. Da ist ihm fast die Halsschlagader geplatzt. Immer wieder schön, das zu sehen. Es gibt einfach Sachen, da freue ich mich jedes Mal drüber.
Tja, Tennessee rückt hoch auf Platz 3, Alabama geht runter auf Platz 6. Man tauscht quasi die Position. Georgia sollte keinen überraschen, auf Platz 1 geblieben und das spielfreie Ohio State auf Platz 2. Auf Platz 4 war Clemson, die haben gegen Florida State gespielt, bei Florida State, Jan, und gewinnen 34-28, müssen aber so ein bisschen im vierten Quarter zittern, dass das FSU rankommt.
Ja, am Ende dann, ne? Also das war ja, der Touchdown war mit 2 Minuten vor Schluss. Sie mussten dann einfach den Onside-Kick sichern und ich glaube dann einen First Down erzielen oder so.
Aber immerhin 64 Yards dann auf ins FSU, also so schlecht ist es
genau. Nicht gegen. Genau, das muss man dazu sagen. Gerade erste Halbzeit sehr ausgeglichen und was erstaunlich war, womit ich nie gerechnet hätte, dass die FSU O-Line und das Run-Game relativ effizient waren und diese Top Clemson Front doch vor einige Probleme gestellt haben mit Jordan Travis, dem Quarterback und ihren Running Backs. Das war wirklich beeindruckend. Und Clemson hat dann eigentlich, ja, gab den Turning Point wirklich die Minute vor und die Minute nach der Halbzeit. Erst kicken sie das Field Goal zum 17-14, also FSU Defense hat gehalten. Und dann das eine wichtige Defense Play, Miles Murphy sackt den Quarterback, der fumbled, ich glaube Tyler Davis war es, irgendwer recovered den. Und dann haben sie schnell mit zwei Runs von Shipley und von Uyangalele den Touchdown gemacht, 24-14 direkt vor der Halbzeit, gehen in die Halbzeit, kommen raus.
Flieflicker.
Ja, erst der lange Kick-Return. Der Kick-Return, der geht an die 30 von FSU. Ach, und dann kommt, dieser Reverse-Flea-Flicker, wo FSU, war ein super Spielzug, muss man sagen, den anblockenden Tight End dann an der Seitenlinie übersieht, der sich dann rausschleicht. Dann stand es 31-14 bei einem vorher engen Spiel. Und das, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen die Tür zugeschlagen. FSU musste natürlich auch ein bisschen mehr auf den Pass setzen mit dem Rückstand. Trotzdem konnten die den Ball bewegen. Auch immer, wenn sie mal einen Run eingestreut haben oder durchaus auch mit dem einen oder anderen Pass. Das war halt keine schlechte Leistung der Seminoles. Das Comeback im vierten Viertel war dann am Ende zu spät. Aber ja, Moral Victories, können wir lang drüber reden. Ich fand, das sollte einen Auftrieb geben. Und auf der anderen Seite Clemson, ja, fand ich von der Defense schon ein bisschen fragwürdig. Aber DJ Uiagalelei wirklich wieder mit einer beeindruckenden Partie. Der ist einfach im Command der Offense. Das sieht nicht immer spektakulär aus. Das ist jetzt keine Offense, die wahrscheinlich unglaublich viele Punkte auflegen wird. Das ist nicht Ohio State. Aber die Entscheidungen passen, dass die Bewegung der Pocket passt, auch wenn er selber laufen muss und so. Ich sag's ungern, aber vielleicht sage ich es auch gar nicht ungern, aber diese Offense wirkt ohne die beiden OCs, die ja da lange das Sagen hatten, Jeff Scott und Tony Elliott, die dann, erst ist ja Jeff Scott Trainer bei USF geworden, dann Tony Elliott jetzt bei Virginia. Ich finde, die sehen, das wirkt variabler jetzt. Also auch in den großen Zeiten mit Trevor Lawrence und Ross und Higgins und Co. und Etienne, das war halt immer eine Offense von Playmakern, aber jetzt sieht es halt nach einer Offense aus, die irgendwie in Sync ist. Und die hat vielleicht nicht mehr so viel Talent oder ganz sicher nicht mehr so viel Talent, aber die sieht nach einer Offense aus, die den Ball auf verschiedene Weise bewegen kann. Hat mir gefallen.
Ja, Clemson also weiterhin ungeschlagen, die längste Siegesserie im College Football, 13 Siege am Stück bisher, so in der FBS.
Wegwert und der harte Schritt zurück in die 90er zu Ernst Zink.
Ja. Auch da gab es damals auch immer, im Football gab es immer diese, da gab es damals so die, als dann der Splitscreen zum ersten Mal auftauchte, hatten sie auch so eine Rubrik in Sync, wo dann eben auf dem einen Teil der Quarterback, auf dem anderen der Receiver gezeigt wurde und wenn die dann irgendwelche Timing Routes gehabt haben oder so, dass sie dann, wie toll die in Sync waren. Das ist jetzt meine erste Assoziation, nicht Musik. Egal.
Ja, apropos Zeitreise, Christian, die Michigan Wolverines hatten dann Penn State zu Gast. Nach einem Pick 6 von Michigan stand es nach 13-0 Führung Michigan kurz vor der Halbzeit 14-13 für Penn State. Aber dann hat man irgendwie das Playbook aus den 30ern rausgeholt und am Ende des Tages ist man für 418 Yards gelaufen und gewinnt 41-17 ein Ergebnis, das in der Deutlichkeit wahrscheinlich keiner erwartet hatte.
Nee, definitiv nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, jetzt kann man mir wieder mangelnde Expertise vorwerfen, natürlich vollkommen zu Unrecht. Aber die Nummer war erstaunlich, ist vielleicht der richtige Begriff. 40-13 ist dann vielleicht vom Score her. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man einzelne Ergebnisse nicht überbewertet. Aber durchaus bemerkenswert, könnte man sagen.
Ja, das war ein echter Statement-Win, fand ich.
Vorstellen, Jan, dass Michigan gegen Ohio State, also Ohio State wirft auf seine 27 erste Runden-Receiver und Michigan läuft die Bude über den Grund und Boden, oder wie?
Na, ich denke, das wird ihr Traumszenario sein, dass sie es quasi wie im letzten Jahr machen können, wo sie da einfach die ganze Zeit mit Hassan Haskins laufen und Yard um Yard rausgrinden. Das ist dieses Jahr nur nochmal anders, weil ihre Backs halt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Big Play Ability haben. Das war ein krasses Spiel von Michigan, denn letztlich war das Spiel ja viel deutlicher noch. Ne? Michigan hat es versäumt, in der ersten Halbzeit schon für klare Verhältnisse zu sorgen. Die waren eindeutig besser, klar überlegen, haben die Trenches dominiert, kriegen den Ball am Anfang halt ein paar Mal nicht in die Endzone, kicken halt kurze Field Goals. Aber was die O-Line da freigeblockt hat, insbesondere innen, also das Inside-Zone-Running mit dem Center Oduwatimi, der wirklich einen fantastischen Job gemacht hat, diese Interior Defense von Penn State, die nicht schlecht ist eigentlich, die komplett zerlegt hat. Ja, man kann ein bisschen drüber lästern. Penn State hat ja einen neuen DC mit Manny Diaz, dem ehemaligen Miami Head Coach. Und wir haben ja von Miami, ich erinnere da an die Spiele gegen UNC mit Carter und Williams, mit den beiden Running Backs, die da irgendwie durch die Defense wie ein heißes Messer durch die Butter marschieren. Das sah jetzt ein bisschen ähnlich aus. Also der hat halt wieder auch viel mit Druck agiert, aber die haben die einfach innen zerlegt und es wusste irgendwann jeder, was kommt. Die haben halt oft mit diesen Quick-Hittern gespielt, gerade mit Blake Corum erst. Und dann später haben sie eben auch den Donovan Edwards, den Backup-Running-Back, der eher so ein bisschen der Pass-Catcher ist, nochmal ein bisschen mehr der Slasher. Corum ist zwar ein Speedback, aber das hatten wir letzte Woche ja schon diskutiert. Der ist halt wahnsinnig gut, mittlerweile auch im Inside-Running und dadurch können sie sich das halt erlauben, haben halt dann ihr Kurzpassspiel, ne, ihre üblichen Hooks und Crosser und Snacks, also alles, was so kurz ist, umdrehen, Ball fangen oder eben über die Mitte gegen Zone Defense, ne, das ist das, was sie, das ist auch das, was man gegen Penn State spielen muss. Die haben eine super Secondary, da würde ich gar nicht groß tief passen. Ach, aber wirklich, wirklich beeindruckend, was die O-Line und was die Backs haben halt auch zusätzlich noch so viel produziert. Und dann wird's halt schwierig, ne, wenn die O-Line hier Löcher aufblockt und da Blake Corum mit seiner Vision, mit seinen Moves und so dann da innen noch durchflügt und nochmal ein, zwei stehen lässt. Und das jedes Mal klappt. Ne? Und ich meine, letztlich, dass Penn State da mit 14, 13 plötzlich in Führung gegangen ist, das waren halt zwei Big Plays. Das war einmal dieser Zone Read Run von Sean Clifford, von dem Quarterback, der halt irgendwie, weiß nicht, 60 Yards weit ging oder so, wo die Defense einmal unaufmerksam war und dann eben dieser, ja, seltsame Pick Six, wo der Defensive End von Penn State, der Chop Robinson, den Ball halt, also das super sieht, wo der Ball hin soll, die Deflection, dann bounced der Ball ja zwischen mehreren Defendern noch hin und her, bis er dann von einem gefangen wird von Jacobs und der den reinläuft. Und da dachte ich, naja, das wäre jetzt wieder eigentlich so ein typisches Spiel, wo Michigan das dann vergeigt, wo sie eigentlich total überlegen waren und dann aus dem Nix in Rückstand geraten, aber die sind halt cool geblieben, die wurden nicht panisch, die fingen nicht an zu pressen, die haben halt einfach ihr Ding weitergespielt. Und wie gesagt, Scheunentore, tolle Running Backs, aber eben auch mit der Defense, ne? Die haben drei Big Plays insgesamt zugelassen. Eins war halt keins der Defense. Die haben die Penn State Receiver ziemlich aus dem Spiel genommen. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht, also dass Penn State vielleicht mit Parker Washington im Slot halt ein sehr kräftiger Spieler, dass sie da vielleicht irgendwie attackieren können, wenn sie außen schon nicht schaffen. Und der ist halt von diesem Sainry Steel, von diesem Nickel Corner, der letztes Jahr noch Receiver war, aber gerade spielt, als ob er irgendwie schon 20 Jahre Cornerback spielt, der hat den komplett zugedeckt. Also beeindruckend, was die auch da in der Secondary an Spielern haben gerade. Ich glaube nicht, dass das letztlich Top Receiver sind immer im heutigen Football überlegen. Das heißt, ich glaube, jetzt wird jetzt meine Hoffnung nicht zu hoch hängen, dass die jetzt die Ohio State Receiver allesamt decken können. Aber das ist eine super Unit, diese Defense, und die ist toll gecoacht. Da waren tolle Plays bei, tolle Playcalls bei, haben immer wieder auch quasi Sachen verändert, sind halt mit Stunts agiert, haben einfach haben ganz unterschiedliche Packages gehabt. Ich war begeistert, ich kann es nicht anders sagen. Auch wenn es vielleicht in der Offense ein Gameplan aus den 30ern war. Das war ein richtig, richtig guter und wichtiger Sieg. Penn State ist kein schlechtes Team, glaube ich, weiterhin nicht. In dem Spiel aber überhaupt keine Chance gehabt.
Gar Run keine. The damn ball.
Ja, wenn du es so kannst, warum denn nicht?
Ja, natürlich.
Also, wenn du eine O-Line hast, die eine gute Defense komplett zerflügt. Und auch das ist wieder krass eigentlich, ne? Das wird wieder eine O-Line sein. Diesen Center, den hatte ich mir im Sommer angeguckt, der ist super und ich vielleicht der ein oder andere Spieler auch, aber das wird jetzt wahrscheinlich wieder keine O-Line sein, die jetzt massig First-Rounder produziert. Wird ja bei dir als Unit einfach, das war ja letztes Jahr auch schon so. Da sind ja zwei Starter sind weg oder zwei oder drei, aber die haben halt als Unit einfach perfekt funktioniert. Ob die Spieler jetzt einzeln dann tolle Prospects für die NFL sind, scheiß drauf auf gut Deutsch.
Ja, solange das Ergebnis stimmt, kann es dir
als Michigan egal sein, ne? Also. Michigan kann es egal sein, so, ne? Das ist einfach, wenn das als Unit die O-Line so sitzt, wie sie gerade letztes Jahr und jetzt schon wieder sitzt, dann ist das ein gefährliches Team. Auch wenn sie vielleicht nicht so die super Firepower haben.
Klar, verstehe. Gut. Dann also haben wir folgenden Poll im Augenblick, also folgendes AP Top 25, Christian. Georgia ist die 1, Ohio State die 2, Tennessee die 3, Michigan die 4. Wir wissen, dass Georgia noch gegen Tennessee spielt, Ohio State spielt auch noch auf jeden Fall gegen Michigan. Das heißt, da werden Niederlagen dazukommen. Also wunderbar für andere Conferences, sich in Lauerstellung zu bringen. Und da passt es gut, dass USC gegen Utah gespielt hat, weil da wäre die Möglichkeit gewesen, vielleicht für die Pac-12 ein Team zu kriegen, das sich in Position bringt, eben für diese Situation. Die Pac-12 wäre, Christian, aber nicht die Pac-12, wenn USC dann nicht 43-42 in einem packenden Duell in Utah verliert. Und ich vermute mal, der Commissioner der Pac-12 hat A, seine Reise zum Halbfinale abgesagt und B, mal gucken, immer wieder in den Schrank vielleicht geschaut, was da noch steht, oder?
Kurzer Cut, sorry. bin in 2:05 Minuten wieder da. Sorry.
Okay.
Ihr habt es ja klingeln hören und da gibt dann, es dann Jan, ansonsten bin ich sofort wieder da.
Dann übernehme ich für den Kollegen Schimmel. Ja, der wird sicherlich nicht glücklich gewesen sein, weil USC natürlich erstmal der Beste. Sie haben ja noch UCLA im Rennen der ungeschlagenen Teams, aber USC war natürlich.
Das heißt, der Eisen Feuer war USC.
Das war eindeutig so. Und krasses Spiel, wildes Spiel. Irgendwie so ein Pac-12 After Dark, obwohl es jetzt ja nur nachts und nicht morgens war für unsere Verhältnisse. USC hat das eigentlich das ganze Spiel über geführt, teilweise mit 14 Punkten. Ne? Die erste Führung von Utah war halt nach der Two-Point-Conversion zum 43-42, wo sie es halt riskiert haben mit unter einer Minute. War ein super Spiel eigentlich, muss man so deutlich sagen, vor allem von Caleb Williams, von dem USC Quarterback. Das war doch relativ fantastisch, wie er erstens diese ja nach wie vor auch trotz des UCLA-Spiels starke Pass-Defense auseinandergepflückt hat und das nebenbei dann eben noch diesen einen richtig langen, spektakulären Lauf drin gehabt. Das Gefühl in der Pocket, wenn Druck kam, die Lösung, die er gefunden hat, das sah schon richtig, richtig gut aus. Also auch die Pässe, die er geworfen hat und die angekommen sind, das war jetzt nicht nur alles wide open, sondern da waren halt wirklich richtig, richtig tolle Dinger dabei. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch dieses Spiel, zumindest die Highlights an, aber da lohnt auch das ganze Spiel gerade für Offense-Liebhaber. Am Anfang hat USC halt relativ gut versucht mit schnellem Passing nach außen. Da hat Lincoln Riley mit seinen üblichen Play-Designs halt seine Jungs freigeskillt gekriegt, insbesondere Jordan Addison, aber auch andere. Und Utahs Defense hat halt weiterhin Probleme mit Tackling in der Front, gerade das ist eine junge Front, immer noch, die hat zwar letztes Jahr schon gespielt, aber die Linebacker sind längst nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Es war einfach ein Spiel, bei dem ich lange dachte, dass USC das halt gewinnen wird. Nur irgendwann im Laufe der Zeit halt hat Utahs Offense es geschafft, dem eben was entgegenzusetzen. Das war aber anders als gedacht. Ich habe vor dem Spiel erwartet, dass sie halt wirklich, weil USC, da hat man gedacht, naja, die Defense, wir wissen noch nicht so genau, das ist jetzt vielleicht nicht die total physische Defense, die haben tolle Pass-Rusher, aber die haben jetzt vielleicht nicht so eine gute Run-Defense. Und was kann Utah besonders gut? Laufen. Und zwar inlaufen, viele Tight-Ends und dann mit ihrem Running Back Tavian Thomas, nur ist der halt kaum eingesetzt worden und da muss es irgendein größeres Problem gegeben haben. Der kam in der zweiten Halbzeit, glaube ich, für zwei Plays noch aufs Feld und ist auch nach dem Sieg sofort, hat gar nicht gefeiert, sondern ist sofort irgendwie in den Katakomben verschwunden und Whittingham hat halt, also der Headcoach hat dann nach dem Spiel gesagt, irgendwie auch, ja, das müssen wir intern lösen, da gibt es also irgendein Problem, das ist natürlich unschön, wenn man das mit seinem Top-Running-Back hat und dann hatten sie halt, der Backup ist halt eher so ein kleiner, flinker Pass-Catching-Back, Micah Bernard, dem kann man eben dieses Power-Spiel nicht so spielen, was sie sonst so gern spielen. Haben sie also auf Cameron Rising gesetzt, auf ihren Quarterback, zum einen im Pass und zum anderen eben auch noch mal mehr als sonst als Runner, und zwar wirklich als Power-Runner. Wie der immer in die Line geschossen ist, fand ich schon, das ist schon ein krasser Typ, das ist schon ein krasser Baller einfach, der das sieht nicht immer pretty aus, aber der ist einfach, der ist so ein Leader, der will so sehr, also es gibt kaum einen Spieler, der das so sehr ausstrahlt. Dieses unbedingt, wir drehen das Ding noch. Und der hat halt dann irgendwann im Laufe des Spiels immer mehr seinen Tyrant Dalton Kincaid gefunden. Sowieso ein super Spieler, aber ein Tyrant, der in dem Spiel 16 Catches für 234 Yards und einen Touchdown fängt. Fast alles über die Mitte, bis auf einen wirklich spektakulären Sideline-Catch. Das ist dann schon, das war dann natürlich schon irgendwas, das hätte USC sicherlich stoppen können oder sollen, und so ist ja auch der entscheidende Drive dann gewesen. Da hat er den, glaube ich, viermal angepasst oder so. Und und dann hat's Rising halt selbst gemacht. Volle Lotte, war, glaube ich, vierter Versuch an der Goal-Line, volle Lotte, wie ein Fullback da reingekracht in die Line. Und dann eben haben sie das Two-Point riskiert mit, was war unter einer Minute, irgendwas bei 45 Sekunden oder so, glaube ich. Ne?
Ja, 47.
Ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nur ein Freund, ich riskiere das, würde es ja immer riskieren, aber immer nur dann, wenn ich weiß, dass ich dann auch gewinne. Also ne, es gibt ja dann auch welche, die das machen, das bei 3 Minuten auf der Uhr, da finde ich das relativ sinnlos. Also dann weiß ich nicht, ist zumindest für mich nicht so klar verständlich. Hier war es so, ja, borderline. Und das war ja auch kein sicheres Ding. Das war ja eigentlich, ne, das war ein Pass und irgendwie scrambled er sich da, wurschtelt sich da dann an ein paar Defendern vorbei zum Touchdown, also der Point Conversion Touchdown, wenn man so will. Krasses Spiel. Kann man nicht anders sagen. Wirklich großartig. 2 Punkte noch dazu. Wer es sich nochmal anschauen will, war für Utah ein besonderes Spiel. Die haben halt Helme designt, gepainted mit, also quasi gezeichnet, die Köpfe, also mit Helm ihrer beiden gestorbenen Teamkollegen, Ty Jordan und Aaron Lowe, die in den vergangenen beiden Jahren ums Leben gekommen sind. Von daher, da war natürlich auch da war natürlich nachher richtig, richtig große Party und auch sehr emotional. Also man hat dann eben Kincaid, den Tight End, ein bisschen der Matchwinner, gesehen, wie er dann an der Seitenlinie auch geheult hat und ähnliches. Also die waren halt sehr ergriffen, waren schöne Szenen, auf seine traurige Weise sozusagen. Und das andere, was man bei USC nochmal bedenken muss, die haben Jordan Addison verloren, ihren Top Receiver, der letztes Jahr noch bei Pitt der beste Receiver des Landes war, zumindest als solcher gekürt wurde. Bei so einem Reverse, der Tackle, das sah nicht gut aus, hat sich der Fuß unten verfangen unterm Defender, ne, der Klassiker. Der ist nachher mit Krücken an die Seitenlinie zurück, aber das sah nicht gut aus und da muss man natürlich gucken, was da ist. Denn auch USC trotz Lincoln Riley, trotz Caleb Williams, trotz dieser sehr dynamischen Offense, auf den Spieler können sie nicht verzichten.
Ja, also 43-42 der Sieg für Utah und damit ein weiterer, wenn man so will, Upset. Ich meine, ist es jetzt einer, Jan, oder nicht?
Ja.
Ich meine, Utah galt ja vor der Saison auch als Mitfavorit in der Pac-12. Also im Grunde genommen haben wir alle auf dieses Spiel gewartet. Jetzt gewinnt es Utah mit einem...
Ja, für mich war es schon irgendwie ein Upset, weil Utah doch gegen UCLA, fand ich, ein bisschen enttäuscht hat. Gerade auch in Situationen, in denen man das nicht erwartete, dass die Defense halt gegen den Pass von DTR so schlecht aussah. Da hätte ich nie mit gerechnet. Die haben einfach eine super Secondary mit ihrem Star-Cornerback Clark Phillips mit guten Safeties. Die eigentlich müssten die mehr wegnehmen, aber haben sie halt gegen UCLA nicht geschafft. Haben sie hier auch zum Teil einfach nicht geschafft. Und eben, wie gesagt, das Problem im Run-Game dadurch, dass dann Tavian Thomas nicht da war. Also ich hätte hier auf USC gesetzt, vor allem bei USC in den ersten Spielen, die haben auch das ein oder andere Schwierige dabei gehabt, Oregon State unter anderem. Aber ich hätte hier vor dem Spiel doch gedacht, naja, knappes Ding. Und es war halt so ein bisschen auch die Frage, die man sich vorher gestellt hat, kann USC mit dieser Power von Utah mitgehen? Dann ging es letztlich doch, hat das Spiel eine ganz andere Wendung genommen, aber für Utah ist das natürlich ein Statement-Win, auch für die Offense zu sein. Wir können auf verschiedene Weisen gewinnen. Wir können auch gewinnen, indem wir wirklich in einen Passmodus gehen und Cameron Rising halt einfach Dropbacks uns selber laufen lassen. Das ist sehr, sehr gut, dass das klappt. Dass das auch besser klappt, auch wenn jetzt viel auf den Tight End ging, dass auch die Outside-Receiver mittlerweile ein bisschen mehr eingebunden werden, insbesondere der Devon Valley. Von daher würde ich schon sagen, ist eine Überraschung, vielleicht ist sie bei mir im Kopf ein bisschen zu groß, die Überraschung. Aber macht die Pac-12 natürlich ungemein spannend wieder. Wir haben jetzt UCLA und Oregon, die beide noch ungeschlagen in der Conference sind. Und Utah und USC mit jeweils einem Loss. Ja, und UCLA spielt nächste Woche gegen Oregon. Muss dann auch noch das Derby gegen USC spielen. Und Utah muss auch noch nach Oregon. Also wir haben da noch einige Top-Spiele, bis sich das dann rauskristallisiert, wer dann jetzt in der divisionslosen Pac-12 halt ins Championship-Game einzieht.
Gut.
Wird spannend. Aber natürlich ist das für den Commissioner nicht geil. Das ist klar, weil wir haben hier wieder mehrere wahrscheinlich gleich gute Teams, wo die Tagesform entscheidet, die wahrscheinlich dann vielleicht eine Niederlage zu viel kassieren.
Im Augenblick wäre das Finale ja Bruins gegen Ducks, weil die beiden sind noch ungeschlagen.
Genau. Genau. Aber die müssen halt...
Also es wird auf jeden Fall, Cal wird einer der Mannschaften sein, die...
Was, die Leber vom Commissioner auf dem Gewissen hat, oder?
Und ja, gut, ich meine, es kann ja auch was Positives sein, Colorado zum Sieg zu verhelfen, aber...
Wie letztes Jahr gegen Arizona.
Also die soziale Ader von California Berkeley ist wirklich ungeschlagen, was das betrifft.
Ja.
Und auch wieder genau so ein gurkiges, ja. ganz hässlicher Low-Scorer.
Ich meine, du darfst halt so einen Ball auch mal festhalten, wenn du ihn in der Endzone fängst.
Ja. Aber auch vor der Overtime, bitte. Also das, ich habe mir das vierte Viertel auf Second Screen angeguckt und dann auch kommentiert, weil ich bin ja...
Das war dein Second Screen. Du bist ja auch schmerzbefreit, Jan, was das betrifft. Das
ja, kurzzeitig, beziehungsweise, ja, ich hätte, glaube ich...
Du hast letzte Woche Illinois gegen Iowa geschaut. Jetzt
tu komplett. Mal nicht so.
Und warst stolz drauf.
Ja, ich habe es durchgezogen. Nein, aber da war es ja wirklich jetzt nur die Neugierde, ob Colorado ein Spiel gewinnt. Das hatte ich damals bei dem Arizona-Spiel aber auch gemacht. Im vierten Viertel, als es eng war, dachte ich, jetzt kann man mal gucken, ob ja, da...
Da muss ich zu meiner Schande zugeben, ich auch.
Und bei Colorado ist ja danach auch richtig die Luzi abgegangen. Fast so wie in Tennessee oder Utah. Die sind ja auch das Spielfeld gestürmt und haben da eine Riesenparty gemacht. Dazu bräuchten wir jetzt Sal's Kommentar, ob man das macht, wenn man ein Spiel gewinnt. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass ich aus Versehen bei dem Spiel, also letztes, dass ich dieses USC Arizona, dass ich da aus Versehen in der Nachberichterstattung draufgeblieben war und diese armseligen zwei Tische, an dem die Pac-12-Sender da irgendwie seine Nachberichterstattung mache, hatte mich fast mehr erschüttert als dieses Spiel davor. Muss ich zugeben. gut, also das eine. Dann spekulieren wir seit Wochen, wann legt Oklahoma State endlich sein Ei. Es ist passiert gegen TCU, 40-43 verloren in Double Overtime bei TCU. Und wenn wir uns jetzt die Bilanz von TCU anschauen, die letzten Wochen, Oklahoma geschlagen, Kansas geschlagen, Oklahoma State geschlagen, läuft bei TCU, Christian?
Ja, läuft mit... Das ist übrigens auch wieder die Kerl-Referenz mit Sonny Dykes. Es war ein richtig gutes Footballspiel. Also das Farbmatch, das Trikot-Matchup gehört für mich zu dem schlechtesten, was in diesem Jahr.
Oh, ja.
Also, das war ernsthaft schwer da hinzugucken. Es ist hin und her gegangen. TCU war dann vor allen Dingen am Ende einfach einen Tacken resilienter. Gab viel Kritik am Quarterback zwischenzeitlich. Jetzt stehe ich natürlich wieder auf allen meinen Leitungen. TCU hat diesen relativ spektakulären, sehr großen Wide Receiver.
Quentin Johnston, ja.
Ja. Der interessant ist, aber noch nicht, wenn ich das richtig habe, auch nicht so viel gemacht hatte vor dieser Saison. Also eine hochinteressante Partie. Ich bin eigentlich zeitlich des Spiels davon ausgegangen, dass Oklahoma State das gewinnt. Aber das, da war viel drin, da war viel Offense, da war auch Defense drin. TCU hat ein paar sehr, sehr wichtige Stops dann zum Schluss hingelegt und Verlängerung kann immer viel passieren, so, aber ich fand, das war qualitativ ein gutes Footballspiel. Ein bisschen schade wieder für Oklahoma State. Aber die sind natürlich längst noch nicht raus aus dem Rennen ums Big 12 Championship Game.
An dieser Stelle, liebe Footballteams in den USA und woanders. Am Ende des Tages geht es darum, dass man diese Scheißnummern lesen kann. Ja? Und rosa auf grau, dann noch mit lila Helm. What the fuck?
Ja, ja, und du hast bei TCU noch dieses Rot mit drin.
Ja, also die rosa, also deswegen, das kam ja irgendwie so leicht rosa rüber irgendwie. Ja. Ja, also dadurch, also.
Und Grüße gehen raus nach Ingolstadt. Beim ersten GFL-Aufstieg graue Nummern auf schwarzen Trikots, das war ein Traum.
Das waren graue auf weiße, das war noch schlimmer.
Auf weiß, genau. Ich meine, immerhin, in Ingolstadt hat man sehr schnell gelernt und das Ganze korrigiert, aber ja.
Erinnere mich an die Scorpions. Schwarze Nummer auf Bordeaux-roten Shirts, die dunkler wurden, wenn sie geschwitzt haben. Ohne Rand. Also deshalb, ja.
Ja. War ein cooles Spiel. Habe ich dann erst nachgeguckt, weil habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Irgendwie kriegt mich die Big 12 dieses Jahr nicht so. Ich weiß auch nicht.
Obwohl da wirklich einiges los ist dieses Jahr.
Ja, ja, aber dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mich fast immer umentschieden, wenn ich jetzt ein Spiel hatte, wenn es Big 12 war oder irgendwas anderes, auch für den Second Screen, obwohl das ja jetzt durchaus ein sehr relevantes Spiel war. Ja. Da fand ich aber, also war dann im Nachhinein recht spannend. Also ich habe den Eindruck, bei Oklahoma State ist Gundy jetzt wirklich wieder völlig zurück zu seiner Air Raid mit immer 10 Personal, immer 4 Receiver auf dem Feld. Und dann eben mit Spencer Sanders als Läufer. Ich meine, letztlich Oklahoma State hat, wir hatten ja vorher darüber geredet, wann liegen sie ein Ei. Ich finde es jetzt nicht schlimm gegen TCU. Das ist jetzt noch nicht ein Ei, was ich normalerweise erwartet hätte, weil das war jetzt einfach zwischen zwei ähnlich guten Teams eine Overtime-Niederlage. Nur wenn du 24-7 führst, ist es vielleicht sinnvoll, das irgendwie über die Zeit zu bringen. Aber letztlich war das irgendwie offensiv, fand ich TCU schon ein Stück stärker. Weil bei Oklahoma State war es am Anfang wirklich diese Playmaker-Ability von Spencer Sanders, der lange Touchdown-Run bei zweiter und ewig und dann der nächste Touchdown-Run, wo er sich da so durchjukt durch drei Defender, dann kriegen sie den Muffed Punt von TCU, dadurch gute Feldposition, kriegen sie das Field Goal 17-7, nächster Drive beginnt in TCU-Territory wegen einer Kick-Catch-Interference, wo sie durch einen dritten und langen Touchdown-Pass in eine Single-Coverage irgendwie, die eng war, klar, gutes Play, aber das war alles so ein bisschen, ja, eng genäht, würde ich sagen. TCU, fand ich, hat jetzt nicht total unterirdisch in der Defense gespielt und das war es ja dann, also das 24-7, das war es ja in der regulären Spielzeit, kamen noch zwei Field Goals drauf und der Rest ging dann an TCU, die sich lange ein bisschen schwer getan haben. Aber dann in der zweiten Halbzeit konnten sie halt die Runs von Spencer Sanders besser verteidigen, haben auch besser getackelt. Einzige Ding waren diese Screens auf den Running Back, die haben sie mehrfach halt durchlaufen lassen. Irgendwann haben sie eine Offense, die hat wirklich gebraucht bis ins vierte Viertel, hatte ich den Eindruck. Dann ging es halt los, dass sie mit Max Duggan und dem Run und dem Running Back Miller auch ein bisschen mehr gelaufen sind. Und dann halt irgendwann einfach, ne, also Sonny Dyke, sorry, aber Quentin Johnston, die letzten zwei Spiele, das ist einfach so ein krasses Mismatch. Ein so großer, schwerer Receiver mit Monster-Contested Catch-Ability, weil er auch so krass springen kann und gleichzeitig so schnell ist. Den musste halt, endlich hat er es geschafft, den einzubauen, aber den musste doch eigentlich von Anfang an, das sind jetzt die letzten beiden Spiele gewesen, vorher hat er den halt kaum gefeatured, da hat er irgendwie quasi Possession-Receiver gespielt oder so. Und das ist halt einfach eine Waffe, die du überall auf dem Feld einsetzen musst. Und wenn's halt tief nicht geht, weil Oklahoma State halt viel Deep Zone gespielt, dann musst du den halt mit Crossern übers Feld schicken oder so. Gib dir den Ball in der Hand, weil der so schnell ist, der kann dir aus jedem Play irgendwas Besonderes machen. Und so viele Spieler davon gibt's halt nicht. Und jetzt hat das, glaube ich, irgendwie verstanden, dass man den halt, dass die Offense um den rum aufgebaut werden muss, wenn man so will. Ja, und dann noch ganz kurz, der eine Punkt, weil das einfach ein cooler Spielzug war, war halt diese, also es gab ein Spielzug von Johnston, wo er wirklich Beast-Mode-mäßig, das war fast Marshawn Lynch-mäßig, wo er irgendwie so Defender einfach aus dem Weg geräumt hat mit Stiff-Arms oder eigentlich mehr so mit Schubsern oder ähnlichem. Und wer sich nochmal einen coolen Spielzug anschauen will, der Touchdown zum Ausgleich, der dann in die Overtime geführt hat, da haben sie halt Duggan also quasi ein Wildcat-Quarterback, der eigentliche Quarterback Duggan war Running Back, machen einen Reverse-Fake, geben den Ball dann quasi Zone-Read-mäßig an Duggan, der den auf den Tight End in der Flat wirft. Also es war so viele Optionen in dem Spielzug, die der Gegner verteidigen musste, war ein cooles Ding. Aber ja, genau, also TCU ist dabei und auch natürlich Oklahoma State ist jetzt ist natürlich noch lange nicht weg irgendwie im Rennen da. Aber da brechen jetzt die Wochen der Wahrheit an, auch die nächsten beiden oder nächsten drei Wochen eigentlich.
TCU ist 6-0 und im Ranking aktuell, glaube ich, 8. What's the ceiling, Jan?
Puh, gute Frage. Also Ceiling muss für TCU sein. Ich meine, das ist das erste Jahr unter Dykes und dafür sieht es ja relativ sonnig aus. Das tat mir selbst weh. Das Ziel muss sein, Big 12 Championship Game. Also über mehr müssen wir, glaube ich, nicht reden. Danach ganz oben gucken. Die werden sich irgendwo, ich meine, wirst es wahrscheinlich nicht ewig überleben. Ich gehe nicht davon aus, dass die anbieten gehen werden. Haben jetzt mit K-State den nächsten Gegner, natürlich auch den nächsten direkten Konkurrenten um eben einen Platz im Championship Game.
Wenn sie den schlagen, dann haben sie schon mal Platz geschafft in der Tabelle, ne?
Dann haben sie Platz geschafft in der Tabelle, aber wie gesagt, da kann noch gerade in der Big 12, sind auch so die mittelmäßigen Teams zu nah dran, habe ich den Eindruck, dass sie nicht auch immer mal ein Upset schaffen können.
Schauen wir mal, gut. Also TCU schlägt Oklahoma State. Ole Miss weiterhin ungeschlagen, schlägt Auburn 48-34. Und auch dann, denn beim nächsten müssen wir uns schütteln, Christian. Syracuse ist nach dem Sieg gegen North Carolina State, dem 24-9, 6-0. Und erwartet jetzt Clemson zum Spitzenspiel.
Ja, Buffalo, die Giants, die Jets, Syracuse. Das ist,
zwei New Yorker Teams und zwei New Jersey Teams.
Ich wollte gerade sagen, was? Da sind jetzt zwei New Jersey Teams reingerutscht. Aber
ja.
Wir wissen, was du meinst.
Das beruhigt mich. Ich meine, ich will nicht sagen, der Sieg hat ein Sternchen, aber es ist halt schon ein Backup Quarterback beim Wolfpack, sorry, irgendwie mein Kopf lässt gerade nach. Gewesen und entsprechend war das halt auch, aber es ist gerade da, ist nicht einfach zu rekrutieren. Ich will, also die hatten ja immer wieder respektable Saisons gespielt. Jetzt mal gerade überlegen, wann war der Major Bowl als Bridgewater bei Louisville so stark? Wann war das denn? Anfang der 2010er? Die waren irgendwann mal relevant. Die hatten
vor ein paar Jahren auch mal
gute Jahre, aber das waren auch eher so neun Siege.
Sie hatten eine Zehner hatten sie mal vor ein paar Jahren.
Also es ist schwer, da viele Spiele zu gewinnen. Das will ich damit ausdrücken. Deswegen muss man das wirklich nochmal unterstreichen, was für ein besonderes Jahr das für die ist. Also und insbesondere die Defense macht da halt einen sehr, sehr guten Job und das hat sich am Wochenende gezeigt. Ich glaube, das ist ja eines der wenigen College-Football-Stadien, die halt in einem Dome sind. Das macht es, glaube ich, für den Gegner immer schwierig, weil Silent Count bist du sonst vielleicht auch nicht zwingend gewohnt. Aber das war schon nochmal, wie gesagt, wie sehr jetzt dieser Sieg gegen NC State zu bewerten ist, fällt mir schwer zu ermessen. Aber nochmal Riesenrespekt zu dem Zeitpunkt im Jahr zu Null zu stehen.
Ich muss auch kurz einen Shoutout für NC State raushauen, denn ne, Devin Leary, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, der Quarterback, der ein sehr, sehr guter Quarterback ist, ist raus, ist ja jetzt auch sogar für die Saison raus, wird an der Schulter operiert, ist natürlich mega bitter. Jetzt sind sie mit ihrem Backup, das ist irgendwie, also Jack Chambers, der ist auf manche geschaut. Der war die letzten Jahre FCS-Starter, aber bei Charleston Southern, aber hey, das ist natürlich schwierig, gerade wenn du dann einen Quarterback hast, der eher ein Dual-Threat ist und du hattest vorher halt eine Offense, die mit einem Pocket-Passer agiert und der natürlich jetzt das nicht ansatzweise so gut umsetzen kann. Das ist dann natürlich schwierig und schon krass, wie lange die Defense von NC State, die haben einfach einen super Linebacking-Core, wie lange die einfach den Lauf insbesondere, ne, das ist Syracuse, läuft halt mit Quarterback und eben mit Sean Tucker relativ viel. Quarterback, ich möchte es immer wieder erwähnen, Nicola, für dich, Garrett Schrader ist derjenige, der bei Mississippi State mal war und sich da von Willie Gay halt die Augenhöhle hat brechen lassen wegen dieser kleinen Problem im Lockerroom, was offensichtlich mit Fäusten gelöst wurde, weswegen der, glaube ich, beim Bowl-Spiel damals ausfiel.
Ich erinnere mich dunkel an dieses.
Das war diese Bowl-Saison, wo es halt so viele, also so besonders viele mega dumme Nummern gab, irgendwie, wo wir aus dem Staunen nicht rauskamen, weil.
Und wo sich ein Quarterback schon vorm Spiel mit irgendjemandem angeprügelt hat.
Genau, das war, genau, Lynn Bowden damals bei Kentucky, der erstmal, ja, dem Gegner mal ein paar Worte erzählt hat beim Aufwärmen oder so. Wirklich nur so eine, nee, genau, und da gab's auch noch eine Eastern Michigan Quarterback hat dann im Spiel jemandem auf die Fresse hauen wollen oder so. Also da gab's wirklich unglaublich viele, Aktionen für unser Team. Wie haben wir es damals genannt? Bonehead Team? All Bonehead Team oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls.
Also Christian egal, war, glaube ich, zwischendurch bei All Idiot, aber.
Ja, oder so, All-Idiot-Team, das kann auch sein. Sehr gut.
Wir haben halt im Moment nicht ausreichend Material.
Nee, da gab es echt bessere Saisons als diese bisher. Ja. Also, ja. Gibt natürlich immer mal dumme Aktionen, ja. Aber die sind halt so Standard. Es war halt, die ganze Bowl-Saison gab es irgendwie, jedes zweite Spiel gab es irgendwen, der sich da nochmal krönen lassen wollte.
Liebe Coaches, naja. Rekrutiert mehr Hohlbratzen. Wir danken.
Nee, also der akademische Erfolg insgesamt wird überschätzt.
Ja, was wird überschätzt? Mehr zum Reden.
Der akademische Erfolg des einzelnen Studierenden.
Ja, kannst du bestimmt, Dummheit kannst du bestimmt irgendwann noch als Leistungskurs belegen.
Mit dir als Lehrer, oder was?
Na.
Nein, das wollte ich, das sollte jetzt wertschätzen, gemeinsam kam er total bösartig rüber.
Ja, ein bisschen.
Weiß ich, Nikola, so war es nicht gemeint. Nein, also.
Ich sitze dann in der Bewertungsjury. So sitzen, genau. Das sind so immer drei Lehrer
das,
dann, ne?
Das wollte ich damit ausdrücken. Danke, dass du mir diese goldene Brücke gebraucht hast und bitte verprügel mich nicht, wenn wir das nächste Mal zusammen kommentieren.
Ich nehme dich einfach jedenfalls zu einem Rugby-Spiel mit, wo 30 austrainierte Franzosen dann auf dich warten.
Ja, gut.
Unter anderem Jolie Bär, der einzige Name, den ich im Rugby kenne.
Dann lass uns vorher noch ein paar Podcasts aufnehmen, da hat mein Leben wenigstens einen Sinn gehabt.
Was ich eigentlich sagen wollte, NC State Defense toll gefightet bis zum Ende. Am Ende kam dann der Touchdown, der's entschieden hat, kurz vor Schluss. Aber vorher wirklich auf quasi verlorenem Posten halt dieser Offense ein ums andere Mal Punkte verwehrt. Aber soll nichts von Syracuse nehmen. Gute Defense, funktionale Offense mit ihren paar Playmakern. By the way, Oronde Gadsden, ein Receiving Tight End, der gerade vollkommen abstrus steil geht, aber man könnte ihn auch eigentlich eher als Big Receiver bezeichnen. Anyway, richtig, richtig gut. Das spielt übrigens, ich habe es extra letzte Woche nachgeguckt, Maximilian Mang, ja, ein deutscher Tight End noch, der relativ viel Spielzeit kriegt als quasi Blocking-Äquivalent. Der ist halt wirklich, die spielen viel 12 Personal und der ist, jetzt hat er auch einen Pass gefangen, der fängt nicht sehr viele Pässe, aber der ist sehr, sehr viel auf dem Feld. Haben offensichtlich die Tight-End-Position da sehr dichotom aufgeteilt. Macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber ja, mal gucken, wie weit es noch geht. Wahrscheinlich ist nächste Woche dann, wird schwierig. Aber das muss ja nicht das Ende aller Tage sein, selbst wenn man jetzt gegen Clemson verliert.
£6,7262 der Tight-End.
Ja, also ich hab den seit längerem auf dem Radar, weil ich natürlich immer versuche, so ein bisschen zu
Potsdam Royals, okay,
zu schauen, was da passiert. Ja, und ich meine, wir haben ja schon so ein paar, gut, Welchow kriegt im Moment nicht die riesen Einsatzzeit, ich weiß auch nicht, ob da eine Verletzung hintersteht. Du hast mit Kilian Zierer jemand, der bei Auburn jetzt den Left Tackle Job sich erobert hat und das startet. Und da auch meiner Meinung nach einen echten annehmbaren bis guten Job macht. Ich habe ein bisschen was von dem Ole Miss Spiel gesehen. Sorry, Nikola, dass ich jetzt gerade nochmal kurz zu Einsatz zurückspringen. Man kann von Lane Kiffin halten, was man will, ne? Aber der kann schon offensives Design. Also.
Und zwar echt nach den Stärken des Rosters. Ja. Der kann halt full all-out passing gehen und der kann drei Runner über 100 Yards haben. Das ist halt bei ihm echt krass.
Ja. Und also, Auburn war nicht schlecht am Wochenende, aber, ja.
Also das beste Spiel der O-Line, die war vorher echt desaströs, aber.
Also so ein paar Leute haben wir ja. Wir haben bei, ist eben noch nachgeschlagen, bei Washington Maurice Himes, der auch ein bisschen Einsatzzeit sieht. Also bei Colorado gibt's mit Joshua Gustav jemand, ich vergesse jetzt noch eine ganze Reihe anderer Leute von den Leuten, über die wir letztes Jahr schon gesprochen haben.
Ist nicht Hero Kanu spielt doch auch schon ein bisschen, oder? Ja. Hat er nicht auch schon Einsatz gesehen bei Ohio State? Hero Kanu?
Hero hat definitiv Einsatzzeiten gesehen. Der ist dann natürlich noch tief in der Rotation als Freshman.
Ja gut, aber trotzdem überhaupt schon Einsatzzeiten zu
kriegen. Das Feld sieht so, ne?
Ja, so krass.
Das ist, also da gibt's schon ein paar Kandidaten und die haben wir natürlich auch im Schirm. Und wie gesagt, ich bin ja tatsächlich der Meinung, und den Exkurs nehme ich jetzt nochmal, ich freue mich für jeden, der es in der NFL schafft. Oder in der Canadian Football League. Oder aber für jeden, der halt dann auch zurückkommt und dann in Europa sein Wissen weitergibt, vielleicht auch im Jugendfootball gibt ja viele, die coachen, unter anderem einer der beiden, ist nicht Colter, sondern es ist wie ist der andere UMass O-Line Interior, schon wieder vergessen, der auch für Köln noch gespielt hat, egal. Der jetzt auch da sein Wissen weitergibt.
Mir wird erstmal Fabian Holler einfallen, aber wieder
Höller, glaube ich, genau. Also das sind halt auch Leute, die dann auch ihr Wissen wieder weitergeben und das ist halt richtig cool. Und
Höller, genau.
Da muss man auch sagen, insbesondere die beiden größeren Agenturen, die da jetzt halt auch Spieler und auch Coaches dann rüberschicken, machen da wirklich einen guten Job. Das macht Spaß und ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, ich glaube im Podcast noch nicht, ich habe ja tatsächlich mal für die Uni so ein in der Sportethnologie so ein tatsächlich bewertetes Referat gehalten, so zur Etablierung von Football, Basketball und Eishockey damals, also quasi zwischen Europa und USA in den Kontext dargestellt. Und damals waren es halt irgendwie 13, 14 Europäer, das sind absolute Exoten, und mittlerweile hast du halt schon deutlich mehr, und der eine oder andere setzt sich durch, der eine oder andere geht nochmal die Junior College Route, der eine oder andere landet dann auch vielleicht in der FCS oder so, aber das ist schon extrem cool, was da passiert. Sorry, Exkurs, aber richtig cool. Und wie gesagt, nur weil die es dann nicht in die NFL schaffen, ist keiner von denen gescheitert. Ja, die haben im besten Fall eine Uni-Ausbildung, die haben mal die US-Kultur, auch was Training betrifft, kennengelernt, die haben so viel Wissen mitgenommen, mal ganz abgesehen von den kulturellen Eindrücken, die du aufnimmst. Muss ich dazugeben, ich wäre ja niemals der Sportler gewesen, um das auch nur ansatzweise hinzubekommen, aber ich glaube, das ist für jeden eine ganz coole Nummer, sowas mal zu machen und diese Auslandserfahrung zu machen.
Vor allen Dingen an diesen riesen Unis. Also ich meine, das ist ja auch kein Vergleich zu Universitäten, die wir in Deutschland haben. Selbst wenn du die jetzt größere Unis nimmst wie München, vielleicht Hamburg und Berlin, dann gehst du auf den Campus von Ohio State.
Und gescheitert sowieso nicht, wenn du bei Auburn startest, egal ob du jetzt einer der besseren oder schlechteren bist, dann bist du nicht gescheitert. In der SEC Starter zu sein, das kann man sich irgendwo anpinnen.
Nein, aber also, das ist, weil das ja
auch... Oder genauso jetzt...
Ja, aber das ist genau das, was wir seit Jahren versuchen zu vermitteln. Nur weil du es nicht in die NFL schaffst, heißt das nicht, dass du kein guter Footballspieler bist. Nee. Ne?
Ja.
Und ich meine, wir kennen ja auch andere, die einfach nicht geeignet sind, aus verschiedensten Gründen. Wir kennen ja Footballspieler, die im College absolut spektakulär waren, all Conference Honors haben und nie die Chance auf die NFL bekommen, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht passt, zu klein, zu leicht, zu langsam, was auch immer, und trotzdem fantastische Footballspieler sind. Gerade bei Quarterbacks müssen wir ja nicht drüber reden. Ja. Ne? Also von daher, alles
gut. Ich ziehe ja meinen Hut, und da gibt es viele, die, also nochmal, ich würde das sehr wertschätzend beurteilen. Ich würde mir wünschen, dass das auch, weil selbst, und du hast recht, selbst bei solchen Teams zu starten, Spielsätze, und du kriegst da keine Minute geschenkt.
Ja. Nee, und trotzdem 140 Leute im Roster, die alle Bock drauf haben. So.
Genau. Und der Nächste, der den Platz haben will. Ja. Und deswegen, ich verfolge das, und ich ziehe den Hut vor jedem, der den Schritt macht, der mutig ist. Manchmal geht es so aus wie bei Bernhard Reimann, der sich das mit Sicherheit nicht hatte träumen lassen.
Nee.
Was für eine Entwicklung der genommen hat. Und manchmal nimmst du halt die Uni-Erfahrung mit, spielst im Idealfall ein paar Spiele und nimmst Erfahrung fürs Leben mit und hast dann trotzdem noch was, wovon du ein Leben lang zehren kannst. Ja.
Und, klar. Ja. Und wie gesagt, jemand wie Maximilian Mang, der startet gerade fast jedes Spiel, weil die halt viel in 12 Personal spielen. Übrigens ganz kurz nur, wo er es gesagt hat, er ist 6'7", 262, Orondi Gadsden 6'5", 216, also die Titans sind, also er ist eigentlich kein Tight End. Er wird nur als Tight End geführt, aber es ist eher einfach ein Big Slot. Aber gut, das du kannst du halt dann eben mit einer massiveren Front spielen sozusagen, mit einer massiveren Line, wenn du den da eben noch nebenklemmst oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön für Syracuse, und das bedeutet ja eben auch, ne, dass jemand wie Maximilian Mang jetzt einfach mehr im Spotlight steht. Der wird halt nächste Woche gegen so absolute Megaspieler wie Miles Murphy vielleicht Blocks setzen müssen oder so, die nächstes Jahr in der ersten Runde gehen. Das ist, werden wir beobachten, wegen Clemson.
Maximilian Mang, Hometown Nutetal, Germany, High School, Leibniz Gymnasium, Potsdam, played tight end and defensive end for the Berlin Rebels of the German Football League, previously played for the GFL's Potsdam Royals Team Captain. Na dann?
Ja. Ja, nice. Gut.
Freuen wir uns. Also natürlich, und der Exkurs ist immer wichtig. Also es passiert.
Machen wir ja auch nicht oft, aber ab und zu kann man es mal machen.
Ja, ich meine, es gehört ja dazu. Und wie gesagt, nur weil es nicht alle in die NFL schaffen, ist es nicht deshalb nicht erwähnenswert. So, dann Kentucky spielt gegen Mississippi State und Kentucky gewinnt 22-17. Jan, was gibt's dazu zu sagen?
27 war es sogar. Also es sind am Ende war es dann
27-17, sorry.
Deutlicher, aber ja. Nee, alles gut. Gibt zu sagen, dass Will Levis zurückkam und die Offense logischerweise ein bisschen anders aussieht, als wenn sein Backup spielt. war das eine Erwähnenswerte. Ne? Also die Offense von Kentucky sah wieder recht variabel aus. Chris Rodriguez, der Running Back, ist halt gerade in der zweiten Halbzeit relativ steil gegangen, hat fast 200 Yards gelaufen. Damit haben sie die Uhr sozusagen laufen lassen, den Ball kontrolliert und Mississippi State nicht so viele Chancen gegeben. Und das andere, was halt letztlich immer das Ding ist gegen Mississippi State, gegen Mike Leach und seine Air Raid, kannst du sicher tackeln oder nicht und damit den Raumgewinn pro Completion entsprechend gering halten. Das konnten sie. Also das, sie konnten dann halt, also sie haben, Will Rogers bringt immer viele Pässe an oder also prozentual oder relativ viele. Sie haben das ganz gut, mit einem sicheren Tackling lösen können, die dadurch vom Feld gebracht. War zeitweilig ein enges Spiel. Ganz wichtiger Sieg für Kentucky, jetzt wieder in die Spur zu kommen.
Und ebenso ein wichtiger Sieg, Christian, für Oklahoma gegen Kansas, die 52-42 gewinnen. Das klingt nach gutem alten Big 12 Football. Aber ich schüttel dann schon den Kopf und denke mir, das kann doch nicht allein an einem Quarterback liegen.
Nee, kann, liegt so.
Also in der GFL vielleicht schon, aber dann nicht in der Big 12.
Nee, aber natürlich ist das was mit den Verteidigungen zu tun. Also du spielst auf die Defense zusammen oder was mit?
Ja, nee, genau, dass sie plötzlich 52 Punkte machen, nachdem sie ja die letzten Wochen, also gegen Texas gar keinen gemacht haben, gegen wen waren es davor? Texas Tech ganz schlecht aussahen, nee, TCU ganz schlecht aussahen und ja, gegen Kansas State jetzt auch nicht zwingend überzeugt haben.
Ja, mit Sicherheit. Also, mit Sicherheit liegt das auch in den Defenses. Wenn ich da wäre, würde ich halt sagen, dass das halt auch mit Sicherheit mit dem Talentunterschied dann doch zu tun hat. Das ist halt das Ding. Nochmal, wenn ich Kansas bin, ich rahme mir diesen Spread ein. Du warst Favorit, Oklahoma. Du hast verloren oder du warst Favorit, ja.
Nee.
Sicher?
Oklahoma mit 10,5.
10,5? Ach stimmt, da hatten wir letzte Woche
schon drüber.
Da hatten wir letzte Woche schon drüber
unterhalten. Vergiss, was ich gesagt habe,
bitte. Gut, aber Kansas mit Backup Quarterback muss man natürlich dazu erwähnen. Ne? Das hat zum Spread sicherlich beigetragen. So.
Ja. Es war eine resiliente Vorstellung von Kansas. Trotz allem, Oklahoma hat das Ding sehr, sehr souverän runtergespielt von vorne. War eigentlich nie in Gefahr, das Spiel zu verlieren. Nochmal, du wirst halt nach einem Jahr deinen Headcoach nicht feuern. Wenn du willst, muss man auch ein bisschen Zeit geben. Der hat ja lange überlegt, ob er Clemson verletzt. Ich will nicht wissen, wie viele Headcoaching-Angebote er nicht mehr den Briefkopf aufgemacht hat. Aber ja, ich vermute, dass man das erst ab Jahr 2, ab Jahr 3 bewerten kann, aber für ihn ist halt jeder Sieg schon wichtig, um ein bisschen den Druck vom Kessel zu nehmen.
Ja, gerade der hier, ne, wenn die das verloren hätten und 0-4 in der Big 12 gewesen wären, da hätte es schon, glaube ich, erstes Jahr hin oder her einfach Diskussionen gegeben.
Vor allen Dingen, je nachdem, wie hässlich dann das die vierte gewesen wäre, ne?
Oh, ja, auf jeden Fall. Aber ja, gut, war für Oklahoma wirklich, ich möchte fast sagen, überlebenswichtiger Sieg. Einfach damit man da Ruhe reinkriegt. Und ja. Den Gabriel zurück, hat sicherlich viel damit zu tun gehabt, aber auch sonst, ne, das Laufspiel hat funktioniert. Die haben die Kansas Defense halt richtig gut hergespielt und Kansas konnte den Shootout halt nicht mitgehen. Am Ende haben sie es nochmal ein bisschen knapper gemacht. Ja. Für Kansas trotzdem, ne, müssen wir nicht drüber reden, egal was jetzt noch passiert, solange sie jetzt nicht alle verlieren, ist eine super Saison. Das Talentlevel ist halt ganz, ganz anderes. Das hat ja Lance Leipold jetzt nicht innerhalb von 1,5 Jahren lösen können, irgendwie da wirklich näher ranzurücken. Das ist halt alles Scheme und, wie Christian sagte, Resilienz.
Gut, dann also Oklahoma schlägt Kansas 52-42, Texas übersteht ein... Ja, Lowscorer, verglichen mit den vorherigen Wochen. 24-21 gegen Iowa State, in dem man zwar 17-7 geführt hat, aber dann 17-21 hinten war im vierten. Nichtsdestotrotz, Texas gewinnt und setzt Jan damit auch nicht direkt irgendwie den Sieg die Woche davor gegen Oklahoma wieder in den Sand, ne?
Nee, genau. Also die sind natürlich jetzt, müssen wir nicht drüber reden, gerade jetzt mit Quinn Ewers zurück, die sind natürlich jetzt schon einer der Favoriten darauf, zumindest in dieses Championship-Game einzuziehen. Auch wenn die Spiele, das sieht jetzt vielleicht nicht toll aus, und sie hatten dann auch am Ende, ja, was heißt ein bisschen Glück, aber Iowa State war ja schon so in Field-Goal-Range oder in, sagen wir mal, beim College-Kickern Vorsicht, aber in der Nähe der Field-Goal-Range, und dann ist der Quarterback halt, hat halt einen richtig krassen, ist gelaufen, hat einen richtig krassen Shot an den Helm, an die Schulter, irgendwo dazwischen, also war nicht so weit weg von Targeting, war auf jeden Fall ein richtig, richtig übles Ding, das hat mächtig wehgetan und mächtig gerumst, und da hat er halt gefumbled und dann war das Ding durch, aber das war, ja, war ein relativ enges Spiel. Ich hätte erwartet, dass Texas das klarer gewinnt, sage ich ganz ehrlich, aber ja, die sind auf jeden Fall jetzt auf dem zumindest vielversprechenden Weg, eben da sich um einen der beiden Plätze zu bewerben.
Sind hinter TCU und Kansas State, die beiden spielen am Wochenende aber gegeneinander, das heißt, man wäre in Lauerstellung in der Tat, wenn man selber weiterhin gewinnt. Zumal man noch gegen TCU spielt, ne? Also,
die haben jetzt schon die Wochen, die jetzt sind die nächsten drei Wochen die entscheidenden.
Also Kansas State und TCU, man spielt beide sogar, und Oklahoma State, ja, okay.
Man spielt jetzt alle drei, die jetzt da oben mit einem hängen in den nächsten drei Wochen, da hast du halt einfach alles selber in der Hand.
Ja, auch da kann man ordentlich in der Tabelle aufräumen, wenn man denn will.
Oder halt runterfallen.
Oder wirklich durchgereicht werden. Apropos durchgereicht werden, Iowa State ist jetzt 0-4 in der Big 12, Christian.
Ja, back to square one, und das war ja wirklich eine knappe Partie in der ganzen Geschichte. Es hätte gut und gerne anders ausgehen können. Es ist jetzt vielleicht nicht das glücklichste Jahr. Jan, du hattest diese schöne alle potenziellen Nebraska Head Coaches verlieren wie noch ein Stück, was war das?
Ja, das war, also alle, die jetzt gerade so im Gespräch waren, ne, also Matt Campbell, Dave Aranda, Mark Stoops und so, haben, seitdem sie im Gespräch waren, eine Bilanz von irgendwie 1-12 zusammen, oder, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war halt wirklich sehr, die haben halt alle die letzten Spiele, entweder die letzten zwei oder drei Spiele alle verloren oder höchstens eins gewonnen. Keiner will hin.
Ja.
Kann ich verstehen.
Brad Bielema gewinnt.
Hör auf damit, Alter. Das darf sich nicht so festsetzen bei dir, Christian.
Ja, aber sie haben gewonnen gegen Minnesota, jetzt auch noch.
Ja.
Okay, den war es der Quarterback von Minnesota, den sie jenseits geschossen wurde, oder?
Entschuldigung, das sollte man nicht sagen. Das war halt, es hat sich ja mittlerweile diese Punches auf den Ball mit einer Faust, die haben sich ja mittlerweile bewährt, dass man das immer wieder versucht, und der Defender von Illinois hat halt, naja, so schlecht gezielt, dass er Tanner Morgan wirklich direkt am Helm mit einem richtig, richtig krassen Punch getroffen hat, und der musste halt raus mit einer, der sah nicht gut aus. Also das war keine schöne Szene. Entschuldigung, dass ich so gelacht habe, aber weil das einfach, habe ich selten erlebt, weil das einfach, das sah halt so
unbeholfen.
Sah halt unbeholfen aus, weil der Ball wo ganz anders war und er wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass der Quarterback so ein bisschen runtergeht beim Laufen in Erwartung eines Tackles, und hat halt einfach die Faust direkt an der Seite. Keine schöne Szene. Man muss aber dazu sagen, das soll jetzt diese Szene, dafür denke ich, muss man eigentlich Leute ejecten und muss das auch verankern, dass das so ist. Wenn du diesen Schlag versuchst, dann musst du halt auch sitzen, aber dann musst du ja auf dem Ball sitzen und nicht am Kopf. Das war eine richtig, richtig gute Leistung von Illinois. Vielleicht sogar die beste bisher, weil Minnesota eigentlich ein gutes Team ist. Die hatten Mo Ibrahim zurück. Der ist auch gut gelaufen. Aber man hat das Passspiel komplett abgeklemmt. Ihr könnt ja mal die Statistiken der beiden Quarterbacks, also Tanner Morgan und sein Backup, der dann reinkam.
4 von 12 für 21 Yards und eine Interception für den Herrn Morgan. Und Adam Kaliakmanis, 2 von 6 für 17 und 2 Picks. Macht also kombiniert 6 von 18, eine Pass-Completion-Rate von einem Drittel, also 33,3%, für 38 Yards, das sind 2,1 Yards pro Passversuch und 3 Picks.
Ja, das ist, damit gewinnst du halt nicht viel, selbst in der Big Ten nicht. Und auf der anderen Seite haben die halt den Ball krass kontrolliert. Ne? Illinois ist halt eine Offense, die können durchaus auch mal, also die sind halt recht lauflastig, wir können durchaus auch mal schnell spielen. Haben sie in dem Spiel teilweise gemacht, aber auch wieder immer das Tempo rausgenommen. Chase Brown, ihr Running Back, über 40 Carries. Das muss man natürlich jetzt auch nicht jede Woche machen, weil irgendwann fallen dem die Reifen ab. Aber vor allem, was krass war, die haben halt gegen eine wirklich sehr, sehr gute Secondary im Pass den Ball bewegen können mit Tommy DeVito. Also das heißt, diese Offense kommt immer besser in Schwung. Die war eigentlich, wir haben das, wie gesagt, das Spiel gegen Iowa ist mir noch gut im Gedächtnis. Da hat aber der Quarterback war verletzt. Aber die Defense hat die Minnesota Offense halt komplett kalt gestellt, ne, mit unter 200 Yards und selber den Ball gut und konstant bewegen können. Das ist, man muss es so deutlich sagen, das ist momentan eins der besseren, oder also das wirkt nach dem besten Big Ten West Team. Und da hätte ja wirklich niemand mit gerechnet. Wirklich niemand. Nein, Christian, das bedeutet immer noch nicht, dass ich Brad Bielema gerne bei den Huskers sehen möchte.
Ich will ja nur das Beste für dich, Jan. Ich will ja nur das Beste.
Du hast es auch noch beschrien, glaube ich. Du hast da schon so früh mit angefangen. Jetzt gewinnen die hier Spiel um Spiel. Das
ja,
ist einfach.
Eine der ersten, ja. Also, ja. Wenn das passiert, den Credit nehme ich zu 100% auf mich. Und das werdet ihr euch Jahre anhören müssen, ihr Leute.
Nee.
Also, es sei denn, ich komme nicht mehr aus Paris zurück, aber das.
Am Ende waren sie am Ende verlieren sie das einzige Spiel, bei dem ich war. Aber gut, ja.
Ja, und vor allem, das war ja dann wirklich. Unnötig. Das war ja dann wirklich eher unnötig as hell. Also, das war ja wirklich. Die waren ja hoch überlegen, einfach in jeder Hinsicht. Also das Spiel, das hatten wir damals schon, das darfst du nicht verlieren. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein wird es immer bitterer, wenn du denkst, die könnten jetzt 7-0 stehen. Ne? Naja.
Christian, wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, wir sind Woche 7 und Tennessee, TCU, UCLA und Syracuse sind noch ungeschlagen, wo hättest du mich eingewiesen?
Mr. Wald hat sehr, sehr schöne Ferienhäuser. Also gibt er aber auch, ich meine, normalerweise so der Klassiker bei uns in der Nähe, was so ein dann so Seniorenresidenz wäre Bad Ems, Nikola.
Hat's also, durch seine Rolle gleich zu den Senioren, vielen, vielen Dank.
Ja, klar. Weil, also wenn du das behauptet hättest, hätte ich dich ja als senil bezeichnet. Nicht jeder Senior ist senil übrigens, möchte ich betonen, nicht, dass da wieder was falsch rüberkommt. Bud Ems, die übrigens eine durchaus bizarre Rolle beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs gespielt haben, die sogenannte Emser Depesche. Aber ich wollte nur meinen Bildungsauftrag erfüllen an der Stelle. Ja, ist natürlich bizarr. Also man hätte auf den Spielplan geguckt und hätte gesagt, nein, die einen spielen gegen Alabama. Nein, es ist UCLA. TCU hätte man in der Form sicherlich auch nicht so stark erwartet. Und die Big 12 ist halt so ein absoluter Grind. Gut für diese Teams. Bowl Eligibility ist hergestellt. Ich behaupte zu sagen, damit alleine wird man nicht zufrieden sein bei diesen Mannschaften. UCLA ist mit Sicherheit mit einer der interessantesten Stories, weil so sehr Jan und ich und auch gerne ja Nikola da sarkastisch und zynisch bei Kelly sind, das geht schon deutlich in eine andere Richtung, seitdem er da ist. Und auch die müssen erst nochmal durch den harten Big 12 Grind und die Getränkevorräte des Pac 12 Commissioners kommen, aber sie sind momentan eine der größeren Hoffnungen für ihn. Wäre natürlich sehr lustig, wenn sich USC noch eine weitere Niederlage holt, nur um dann UCLA am letzten Wochenende zu schlagen, das ist ja so typisch Pac 12. Ja, also einige spannende Teams und wir sind noch weit von so komplett bizarren Saisons weg. Man muss sich halt wirklich bewusst sein, das ist mir wirklich das letzte Wochenende echt bewusst geworden, sobald dieses 12er Playoff-Feld kommt, und das wird schneller kommen, als wir denken. Wir werden uns dann immer noch über diese Spiele unterhalten, wir werden uns über Seeding unterhalten, wir werden uns über First-Round-Buys unterhalten. Aber es wird ein bisschen Magie verlieren, glaube ich. Aber
bis, lieber Christian.
Der Weg ist unaufhaltsam.
Der Weg ist noch holzsam. Aber ich bleib dabei, es ist die beste Regular Season in all of sports. Es gibt keine bessere. Haben. Trotz der, auch vorher schon mit den Vierer-Playoffs immer noch relativ. Jedes Spiel zählt, jeder Ausrutscher zählt. Das macht's für mich jede Woche wieder magisch. Aber,
ja, und du weißt, schon du als Toulouse SEC-Team bist du halt sicher in Playoffs. So.
Als ja.
Team halt auch, so. Vermutlich die meisten Toulouse Major, selbst als super viele Freelos-Teams werden es schaffen.
Mhm. weiß man nicht. Kommt drauf an, wie viele Two-Loss-Teams es gibt, aber in der SEC
genau.
Wahrscheinlich.
Ja, also, ich will nicht den nächsten Exkurs machen, aber das ist mir schon bewusst geworden. Und nochmal, es gibt auch einen Teil von mir, der sich darauf freut, aber ich weiß nicht, ob es das ob das halt wert ist, was du halt auch dadurch verlierst. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst. Oder ist es denen egal? Das kann halt auch sein. Aber höher, schneller, weiter ist halt auch im College Football die Regel.
Wir werden es in ein paar Jahren sehen. Dann schauen wir noch auf ein paar Ergebnisse, wo... die schöne Story von James Madison auf 25 war kurz. Sie haben gegen Georgia Southern verloren. 38-45 ist auch schon anderen passiert, gegen Georgia Southern zu verlieren. Passiert halt. Irgendwie habe ich Störungen.
War zu berechenbar.
Dann ein paar weitere Ergebnisse, die aufgefallen sind. Wir haben schon drüber geredet, Colorado holt den ersten Sieg gefühlt in diesem Jahrtausend gegen California jetzt in 20-13 nach Overtime. Headcoach-Wechsel ist da ja schon durch, aber so ist wenigstens, also so stimmt vielleicht die Stimmung auch wieder in, so geht vielleicht die Stimmung auch wieder in die richtige Richtung, Jan, ne? Vom reinen Record mal abgesehen.
Ja, wie gesagt, die Stimmung war ja da großartig und wer sich's anschauen will, dieser entscheidende Catch in der Overtime ist schon einer der krasseren des Jahres gewesen. Wir haben schon viele krasse Catches gesehen, aber das Ding ist absolut sensationell. Alle waren sicher, inklusive des Refs, der direkt an der Seitenlinie neben der Endzone stand, oder an der Seite, nicht an der Seitenlinie, an der Seite neben der Endzone stand, dass das Ding incomplete ist. Und das war es halt nicht. Schaut's euch an. Vor allem, wenn der Spieler auch noch folgenden Namen hat, Montana Limonius Craig, da denkst du sofort an Keanu Peele, aber er heißt wirklich so und wie gesagt, sensationelles Ding und dieser eine Sieg, der ist für Colorado wahrscheinlich sehr, sehr viel wert. Ich bezweifle, dass da noch einer zukommen wird, es war wahrscheinlich eine der letzten Chancen, die sie hatten. Wer weiß, vielleicht geht ja jetzt auch richtig was los, aber immerhin nicht kein Sieg. Das ist, glaube ich, solchen Teams dann schon wichtig.
Montana heißen und in Colorado spielen.
Mhm.
No way.
So ist es.
Nun, das also ein Ergebnis, dann Arkansas schlägt BYU 52-35, das auch das vielleicht, also A ein Highscorer und B BYU jetzt mittlerweile schon mit der dritten Niederlage, Christian.
Ja, muss man offensichtlich mehr für sie gebeten, ne? Ist immer noch ein gutes Footballteam, aber Arkansas ist dieses Jahr gritty, muss man tatsächlich sagen. Die haben schon einige gute Ergebnisse geliefert. Ist schön für BYU, dass man sich scoretechnisch langsam auf die Big 12 schon einstimmt. Naja. Alles auf einem geordneten Weg. Es ist halt brutal schwer, BYU zu greifen. Die sind immer gut genug, um dir eine Saison zu vermasseln, aber meistens nicht relevant genug, um wirklich irgendwie vorne einzusteigen. Und ich glaube, denen könnte der Move tatsächlich auch gut tun dann.
Ein schweres Wochenende für bibeltreue Christen. Herr Easterby weiß davon zu berichten. BYU hat verloren. Liberty hätte beinahe gegen Gardner Webb verloren. 21-20 Grad noch so die Kurve bekommen. Dann gehen wir in die Big Ten. Michigan State schlägt Wisconsin nach Double Overtime 34-28 an.
Ja, natürlich ein absolut monsterwichtiger Sieg, kann man, glaube ich, gar nicht groß genug machen für Michigan State, die ja einfach richtig, richtig dick am Struggle waren und viele hatten ja auch
erwartet. Gegen ein anderes Team, das richtig, richtig dick am Struggle.
Richtig, aber die haben den Headcoach gewechselt und da hat man den Eindruck gehabt, da geht's vielleicht jetzt ein bisschen bergauf. Das war nicht, oder zumindest nicht in der Form der Fall. Und bei Michigan State waren es einfach auch die Leistung, gerade die Leistung der Defense waren so besorgniserregend, dass man Angst haben musste, dass Wisconsin denen einfach die Hütte einläuft, obwohl ja bei Michigan State vor allem die Pass-Defense das Problem ist. Dennoch, viele hatten mit einem Sieg der Badgers gerechnet, ich auch, aber nein, die Spartans waren erstaunlich gritty, haben das Ding in die Overtime gebracht und dann eben mit Jaden Reed gewonnen, mit ihrem Top-Receiver. Der ihn ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ja. Kann ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel mehr zu sagen. Für beide wird es wahrscheinlich nicht mehr nach ganz oben gehen. Also Wisconsin hat so ein bisschen die letzte Chance in der West verspielt. Für Michigan State war klar, dass die Saison, dass es jetzt nur noch um einen Bowl geht. Das wird es bei Wisconsin auch. Da gibt es ja auch so leichte Auflösungserscheinungen, weil gerade einige Spieler mehr ins Portal gehen. Jim Leonard, der Interimscoach, hat da wohl auch eine klare Ansage gemacht, sagt, seid ihr hier im Team, gebt ihr 100%, dann seid ihr dabei, wenn ihr irgendwie überlegt und vielleicht mit dem Kopf schon woanders seid, dann macht doch einfach jetzt Schluss. Das haben ein paar gemacht. Auch da bleibt abzuwarten, wie die Saison weiterläuft. Auf jeden Fall natürlich zwei der größeren Enttäuschungen.
In der Big Ten. So, was wir sonst haben, LSU schlägt Florida 45-35. Und Notre Dame verliert gegen Stanford, Christian, 16-14. Es ist auch nicht die Saison von Notre Dame.
Nee, das war wiederum die Notre Dame Offense, die wir kennen, nachdem sie eine Woche zuvor BYU verprügelt haben, aber über deren Defense scheinen wir jetzt auch mehr zu wissen, als wir letzte Woche wussten. Ja, irgendwie ziemlich zäh über die meisten. Über weite Strecken offensiv und Stanford ist halt auch wirklich, wirklich nicht gut. Aber offensichtlich gut genug.
Das war jetzt der zweite Sieg von Stanford in diesem Jahr. Sie haben jetzt Colgate und Notre Dame geschlagen.
Ja, das darf dir doch nicht passieren. Also Head Coach hin oder her bin ich schon auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das, also wie inkonstant, ne? Wir haben das letzte Woche gesehen, wo ich dachte, okay, jetzt geht es bergauf offensichtlich. Drew Pine, der eigentlich Backup-Quarterback, der eben der Pocket-Passer ist, hat da eine ziemlich gute Partie geboten. Und jetzt kriegen sie es halt nicht hin, den Ball gegen Stanford vernünftig zu bewegen und zu scoren. Puh. Ja, das ist schon ziemlich beängstigend, muss man so deutlich sagen. Und das Team hat ja immer noch viel Talent. Da ist ja nicht viel weggegangen. Ne? Da ist der OC ist geblieben, der de facto DC ist ja quasi jetzt Head Coach und ist, wenn man so will, ja immer noch für die Defense verantwortlich. Das kann eigentlich nicht sein, dass das Team so schlecht agiert.
Okay, dann hätten wir noch Nebraska zu Gast bei Purdue. Jan, 43-37, klingt ja erstmal nicht so schlimm.
Nee, ist richtig. Purdue war ja auch, also den Spread haben sie gecovert.
Also vor der Halbzeit und nach der Halbzeit hatte Nebraska seine starke Phase.
Nee, vor der Halbzeit nicht. Vor der Halbzeit in der Tat nicht. Also nach
also
der
Halbzeit. Genau, ja. Nach also der Halbzeit, ja.
Die erste Halbzeit.
Ich bin gerade in den Quarter durcheinander gerutscht. Okay. Sorry.
Die erste Halbzeit haben sie verschlafen. Muss man so deutlich sagen, war Purdue auch viel besser. Och ja, also es ist richtig, für mich ist es wirklich schlimm, wenn die Lines nicht funktionieren, insbesondere die D-Line. Also die haben halt die Edges nicht gehalten und Purdue hat mit einem Walk-on Running Back, Devin Mockaby, ihr könnt euch die Statistik angucken, 30 Runs für 178 Yards und Purdue kann den Ball eigentlich nicht laufen. Das ist, guckt euch die Statistiken der letzten Jahre an, da hatten die Runner alle irgendwas bei 4 oder 3,9 Yards, was im College echt wenig ist. Und die konnten den Ball halt beliebig gerade über die Edges laufen und haben halt auch im Gegensatz zu Rutgers letzte Woche nicht damit aufgehört, weil man dachte, klappt eh oder so. Und Aiden O'Connell, der Quarterback, muss man auch sagen, hat einfach einen richtig guten Tag gehabt. Der hat gerade in der zweiten Halbzeit dann am Ende, als es ein bisschen in den Shootout ging, ist der halt heiß gelaufen. Die Nebraska Defense konnte halt einfach nicht stoppen. Den Lauf nicht, den Pass nicht und dann wird schwer. Und wenn du in der Offense dann halt eine wirklich so schlimme O-Line hast, dass dein Quarterback, der keinen guten Tag hatte, muss man auch sagen. Also Casey Thompson hat ein paar echt schlimme Würfe drin gehabt, aber wenn du bei jedem Passplay sofort unter Druck gerätst und eben vielleicht auch nicht der größte Quarterback ist, es ist jetzt nicht 6'5", 230 oder so, und einfach jedes Mal einen üblen Shot bekommst, der hat wirklich einstecken müssen, der ist hinter der Line wirklich verprügelt worden und hat halt da hinten gestanden und die tiefen Dinger trotzdem genommen, dann ist es schwer. Also sie haben gekämpft. Also ich bin enttäuscht, wirklich enttäuscht gewesen, weil ich merkte, dass da mehr drin war, gerade auch am Ende. Da hat man die Chance gehabt, zweimal Purdue zu stoppen, hat es halt nicht geschafft, hat es auch bei einem Ford Purdue dann am Ende, extra für dich, Nicola, wenn du mit 6 Punkten führst, hast zwischendurch ein PAT verkickt und damit natürlich eine unsichere Führung. Wenn du mit 6 Punkten führst und auf der Uhr sind noch, du kriegst den Ball zurück mit ungefähr 6 Minuten. Was machst du, wenn du die ersten, du läufst, kriegst First Downs, irgendwann fangen sie wieder an zu passen? Ich dachte, das hatten wir doch schon mal. Das war das Penn State Spiel. Und ich denke, naja, macht mit den Passen weiter, weil dann ist noch mehr Zeit übrig.
Jetzt unabhängig mal von Purdue.
Ja? Ja.
Das ist etwas, das verstehe ich in keinem Spiel. Egal ob Lauf oder Pass, ja. Entweder von mir aus du läufst oder du pass. Auf jeden Fall, du bewegst den Ball, machst First Down und First Down. So. Und der Gegner kriegt es nicht gestoppt. Wieso fängst du an zu passen?
Naja, man muss sagen, vorher konnten sie mit beiden den Ball bewegen. So fair muss man sein. Nur hier ging es ja darum...
Ja, aber wenn es darum geht, die Uhr auszulaufen, genau. Und ich kann laufen. Warum?
Richtig. Nebraska hatte noch eine Auszeit, weil sie 2 schon relativ früh blöd verballert hatten. Das heißt, man wusste, okay, nicht wie üblich, du brauchst halt ein First Down weniger, wenn man so will. Und läufst nochmal. Also die ersten 3 Läufe sind für 7, 9 und 5 Yards. Und dann fängst du an, bei 2nd and 5 zu passen. Wirfst incomplete, dann kriegst du den kurzen Pass hin, stehst dann bei 4th and 1. Und das war die Chance halt. Und da machen sie nochmal einen Pass. Und O'Connell sieht halt keinen freien, und scrambled dann, obwohl er einen direkt im Gesicht hat. Und ich dachte, ja, jetzt, verdammt, sie kriegen doch die Chance. Scrambled halt. Dann zum First Down und danach hatten wir das ganze Spielchen dann nochmal. Fangen sie wieder an, wild zu passen, dadurch bleibt die Uhr hängen und leider gibt es dann bei 3rd and long die Roughing the Passer Strafe. Du kannst dir vorstellen, Nicola, wie ich mich gefreut habe.
Die Bissspuren auf der Tischkante bei Twitter gepostet,
richtig.
Ja.
Das war aber wenn ich es jetzt richtig nur ein Complete Pass und dann gab es die Roughing-Strafe noch oben drauf. Aber sie haben halt 6 Minuten am Ende runterspielen können, was ja schon eher viel ist. Ich muss kurz nur trotzdem einen kleinen Werbeblock machen, weil ich habe in meinem mittlerweile echt sehr langen Leben als Nebraska-Fan noch nie, ich habe es letzte Woche ja schon angehört, aber noch nie einen solchen Playmaker auf Receiver erlebt wie Trey Palmer. Das ist unfassbar.
300 Yards von Scrimmage, total.
Genau, ein Lauf, also ein Reverse für 60 und 7 Pässe für 237 Yards. Das war letzte Woche schon genauso. Du musst einfach nur chuck it deep and pray. Der Typ ist so schnell und wenn er den Ball hat, ist er so agil. Wirklich, sowas habe ich... Ich habe überlegt... überhaupt welche Offense-Spieler. Wir haben natürlich geile Running Quarterbacks gehabt, ein paar richtig, richtig gute Running Backs, aber keiner, bei dem du das Gefühl hattest, die brauchen nur einen Play. Und du kannst es immer wieder versuchen und es klappt auch immer wieder. Und Purdue spielt halt eine relativ aggressive Defense mit viel Man-Coverage und der hat die halt ein ums andere Mal einfach komplett verbraten. Und wenn sie Zone gespielt haben, ist er einfach am Safety vorbeigelaufen hinten. Also das ist ein unglaublicher Playmaker und der ist in diesem Team so verschenkt, verdammt nochmal. Und ich bin mir sicher, wenn Mickey Joseph, der hat den halt hergelockt von LSU. Und ich meine, Mickey Joseph hat einfach auch einen krassen Track Record mit LSU Receiver, ne, mit Jefferson und Chase, die hat er alle trainiert als Receivers Coach. Ich bin mir sicher, wenn der jetzt halt nicht, also wenn sein Interimsposten halt aufgehoben wird und ich vermute mal, dass man sich nach einem größeren Namen umschauen wird, dann ist der auch wieder weg. Also, ich weiß nicht, wie man den da behalten kann, außer man behält Mickey Joseph da. Man kann natürlich jetzt nicht den Coach von einem Spieler abhängig machen, aber ich habe einen solchen Playmaker bei den Huskers in all der Zeit seit den 90ern noch nie gesehen. Das ist absolut abgefahren. Und auch wenn ich sonst eher auf die Running Quarterbacks und die Running Backs stehe, der macht mir echt krass Freude. Das ist ein unfassbarer Spieler. Also mir fehlen wirklich, nein, das darf ich nicht wieder sagen, weil ich habe schon so lange geredet, aber mir gehen die Superlative aus. Das ist besser. Nicht mir fehlen die Worte, mir gehen die Superlative aus bei Trey Palmer. Und ich werde die nächsten Spiele einfach krass genießen, dass ich den noch sehen darf, weil sowas habe ich noch nicht erlebt, auch in den ganzen erfolgreichen Jahren. Wirklich ein riesengroßes Talent. So, Ende.
Ja, wir hoffen für dich, dass du die nächsten Spiele genießen kannst.
Ihn werde ich auf jeden Fall genießen. Das steht außer Frage. Die Huskers, ja, irgendwie müssen sie halt jetzt 3 Spiele gewinnen und nur noch 2 verlieren. Und das wird nicht einfach. Das muss man so deutlich sagen. Sie haben jetzt erstmal eine Woche frei. Danach
kommt Illinois.
Minnesota, dann at Michigan ist natürlich gut, den können wir rausnehmen.
Sollen wir ja Illinois, Nebraska, müssen wir beide eigentlich einen Live-Kommentar machen, oder?
Nein, Christian. Nee, da gibt es, glaube ich, auch ziemlich auf die Nuss. Ich kann mir zwar immer noch einreden, dass Illinois vom Talentlevel geringer ist, sind sie auch, rein von den Recruitings, aber
ist das letzte Mal, dass es so von Illinois auf die Nuss gehen wird.
Warum?
Ja, weil Bill Lehmann nächstes Jahr an der anderen Seitenlinie steht.
Nein. Ich glaube nicht, dass der irgendwie zur Debatte steht bei den Huskers. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber warten wir ab. So.
Gut. Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich.
First and 10. Around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen auf Woche 8 voraus, picken gegen den Spread. Wenn irgendwer was zu sagen hat zu dem Spiel, nur zu. Wir sind gespannt, weil wir viele Duelle auch haben innerhalb von Divisionen, wo es teilweise die letzten Ungeschlagenen sind gegeneinander. Von daher viel los am Wochenende und dementsprechend auch sehr viele interessante Matchups. Vielleicht das interessanteste Wochenende von den Matchups her seit Beginn der Saison.
Letzte Woche war schon
auch. Letzte Woche war auch gut, aber ich finde, diese Woche hat vielleicht so nochmal die kleine Schippe extra.
Na gut.
Gut, dann wollen wir loslegen mit folgender Partie, die am Samstag um 18 Uhr stattfindet. Jan, die Ohio State Buckeyes haben die Iowa Hawkeyes zu Gast. Und Auge um Auge wäre Ohio State 29 Punkte vorne.
Das ist nicht wenig, aber bei der Iowa Offense, wie soll die Punkte machen? Das muss man so deutlich sagen. Und Iowa's Defense wird jetzt nicht ewig halten können. Von daher bin ich fast geneigt, auch wenn das ein bisschen unfair ist.
Nein, 30-2 wird reichen, um zu covern.
Ja. Fun Fact übrigens, Iowa ist die einzige Defense, die immer noch keinen 40-Yard-Play zugelassen hat. Das zeigt nochmal, wie verschenkt das eigentlich ist, wenn du eine so unfassbar beschissene Offense hast, wie es die Hawkeyes haben.
Da sie wahrscheinlich auch kein 15-Yard-Play in der Offense haben, ach egal.
Ja, genau. Und diese 40-Yard-Nummer dürfte in diesem Spiel fallen. Ich gehe mit Ohio State. Ich muss es so ehrlich sagen, wenn du keine Offense hast und gegen diese Offense spielst, dann wirst du, das geht halt 40-3 aus oder so. So ein bisschen wie das Big Ten Championship Game zwischen Michigan und Iowa.
Gut, dann ACC, die 7-0 Clemson Tigers haben die 6-0 Syracuse Orange am Start und Clemson Favorit mit 13,5, Christian.
Viel Zeug. Wenn Virginia's Syracuse Schedule nicht überragend war, aber ich glaube, es wird knapper, weil ich in letzter Konsequenz der Offense von Clemson immer noch nicht wirklich traue. Es wird besser. Jan hat das angesprochen, die sind schematisch interessanter als die letzten Jahre. Würde nicht komplett ausschließen, dass es am Ende vielleicht noch deutlicher wird, aber keine Ahnung. Also Syracuse kommt mit viel Selbstvertrauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel knapper halten, von daher sage ich, dass Clemson gewinnt, aber dass es enger wird.
Okay, dann Jan, SMU gegen Cincinnati. Cincinnati die 21, Auswärtsfavorit mit 3.
Kommt ganz gut hin. SMU ist halt eine Wundertüte mit dieser krassen Offense, ne? Die können halt immer völlig steil gehen. Sind aber dieses Jahr echt sehr, sehr inkonstant und anfällig. Von daher. Ach komm, ich gehe mit dem Upset. Ich setze auf SMU.
Okay, dann haben wir Baylor gegen Kansas, Christian. Baylor mit 8.
Ich fürchte, dass bei Kansas ein bisschen die Luft raus sein wird, ohne etatmäßigen Quarterback. Von daher Baylor mit 10.
Dann LSU gegen Ole Miss, Jan.
Du hast das große MAC-Top-Spiel dieser Woche nicht dabei.
What?
Buffalo gegen Toledo. Buffalo hat 4 Spiele in Folge gewonnen, meine Bulls. Ich bin mega heiß auf das Spiel. Es wird zwar ziemlich in die Binsen gehen, aber...
Bitte sehr, Toledo-Favorit mit 7.
Ja, das... ich,
wenn du drauf bestehst?
Ja, nee, ja, ich mich mega drauf freue, weil es geht völlig überraschend nach diesem ganz üblen Saisonstart geht's um was für die Bulls. Und die Konkurrenz in der Division, also in der MAC East, die verliert gerade fleißig die entscheidenden Spiele. Aber Toledo ist für mich das beste Team der MAC. Ich glaube, die gewinnen mit mehr als 7. Aber ich werde es mir natürlich trotzdem anschauen, weil, wie gesagt, unverhofft kommt oft. Nee, eigentlich nicht so oft, aber in diesem Fall schon. Und auch mit einer Niederlage ist da noch nichts durch in der MAC.
Gut, dann kriegt halt Christian. LSU gegen Ole Miss.
Das Bett war?
LSU mit 1,5.
Nein.
Doch.
Nein.
ich schwöre.
Ole Miss mit 10 oder mehr. Ja, also ich meine, ich kann immer daneben liegen, aber von den Eindrücken bisher glaube ich, dass die ziemlich verprügeln werden. Sportlich.
Okay. Dann 5-1 Oregon in der Pac-12 ungeschlagen, empfängt 6-0 UCLA Jan. Die 10 gegen die 9, die 10 ist Favorit mit 6.
Also Oregon. 6 ist viel. Da würde ich aus Prinzip sagen, ich nehme die Punkte, weil das ja auch bedeuten kann, dass Oregon mit 3 gewinnt. Oregon ist krass verbessert seit dem ersten Spieltag. Bo Nix ist in dieser Offense, blüht in dieser Offense auf, muss man so deutlich sagen. Aber UCLA's Offense ist schematisch so spannend, hat eben die Playmaker mit DTR und Charbonnet hinten drin und können eben auch den Ball passen mittlerweile. Ich nehme die Punkte. Ich muss mich ja nicht mal entscheiden, wer dann gewinnt.
Nur fürs Protokoll. Ich bin übrigens damit einverstanden, auch wenn du dich mal bei meinen Spielen dann nachher einmisst oder auch Nikola.
Ja,
ich glaube, Oregon gewinnt das mit einem Touchdown.
Okay.
Also.
Kann gut sein.
So sehr ich die Verbesserung von UCLA angepriesen habe, aber Jan hat recht, das ist einfach ein anderes Team.
Gut. Oklahoma State hat Texas zu Gast. Christian, Texas mit 6.
Okay, den Spread verstehe ich auch nicht. Habe ich irgendeine Verletzung verpasst?
Einfach nur Talent, glaube ich, was hier.
Ja, ich meine, das ist ja schon irgendwo legitim, ne? Also so, was Recruiting betrifft. Nee, Oklahoma State gewinnt das mit einem Field Goal.
Ich würde es feiern, auch wenn ich Gandhi nicht mag. Ich würde es feiern. Ich glaube, ich würde auf Texas setzen, ehrlich gesagt.
Gut, dann Big Ten, Jan. Wisconsin gegen Purdue. Wisconsin mit 2.
Ja, die Big Ten West hat, da will niemand zu Recht, nee, das, also da würde ich jetzt schon nach den Eindrücken, es war zwar nur gegen Nebraska, aber mit Purdue gehen, weil der Runner, auch wenn er Walk-On ist, hat mir gefallen. Aiden O'Connell ist vielleicht der zweitbeste Quarterback in der Big Ten nach Stroud. Das war eine beeindruckende Vorstellung im Passing. Nee, ich gehe mit Purdue outright.
Gut, dann. Christian, Alabama die 6 gegen Mississippi State die 24. Alabama mit 21.
Ich würde am liebsten sagen, Alabama mit 53. So viel wird es nicht sein.
Du magst Mississippi State.
Ich glaube halt, das Problem für Mississippi State ist, sie spielen Alabama in der falschen Woche. Nämlich eine Woche nach einer Niederlage. Und Saban wird diese Woche jeden mentalen Mistake im Training minimal korrigiert haben. Alabama mit mehr als der Spread. Deutlich
mehr. Ah, aber gegen eine Passing Offense? Wir werden es rausfinden.
Ja, aber also, solange du jetzt nicht Opelini heißt und Permanent Man Coverage gegen diese Offense spielst, ist die von einigen Defenses doch schon ordentlich entzaubert worden.
Ja, das stimmt schon.
Ich glaube nicht, dass Saban diesen Fehler macht.
Ich wundere mich, dass dass Arkansas da so kassiert hat. Ja. Die hatten ihren Backup-Quarterback drin, aber das war das eine Spiel, klar, ne? Das macht natürlich, verändert die ganze Tektonik, aber dass die sich halt in der Defense so auseinanderpflücken haben lassen. Also, aber gut.
Ich meine, nochmal, kein übertriebener Disrespect zu Mississippi State. Die haben halt schon eine klare Identität. Das ist ja nun mal, das sind nun mal die Air Raid in einer relativ klassischen Form. Und die wissen ja auch zu coachen, aber gegen Alabama wird es nicht reichen.
Okay, dann Penn State gegen Minnesota. Penn State mit 5, Jan.
Wenn Tanner Morgan ausfällt, Penn State mit deutlich mehr, wenn er spielen kann. Ja, ich glaube, ich würde trotzdem mehr nehmen. Ja, ich gehe mit Penn State in jedem Fall.
Okay. Gut. Dann natürlich für Christian. Liberty gegen BYU. BYU mit 6,5.
Wo hast du den denn jetzt ausgegraben? Schön.
Ja gut, ich weiß ja jetzt nicht. Also ich bin gerade ratlos, wie ihr merkt. Der hat mich jetzt zugegebenermaßen minimal kalt erwischt, Mata.
Mich auch.
Ja, es wird ein offensivreiches Spiel. Ich könnte euch jetzt eine 20-minütige Analyse von beiden Mannschaften nicht geben.
Sind wir enttäuscht. Also wir erwarten aber schon Samstag einen Live-Ticker.
Ja, unbedingt. Das ist dein Spiel.
Wann ist das Spiel?
21:30 Uhr.
Klingt ja noch human. Also, ja, keine Ahnung. Also wenn ich verzweifelt bin und darüber twittere, dann schick bitte Hilfe zu mir, weil dann liegt einiges im Argen. BYU mit 10 Punkten, bitte.
Na gut, es liegt Oregon, UCLA, Oklahoma State, Texas, LSU, Ole Miss, parallel Wake Forest gegen Boston College, wollen wir natürlich auch nicht unterschätzen bei Christian.
Nein.
Ja.
Ich komme aus dieser Schublade nicht mehr. Das ist so traurig.
Nee, das ist richtig. Du hast aber auch einige Schubladen. Du hast ja auch die gurkige Teams der ACC-Schublade und eben die...
Wobei, da ist er, glaube ich, freiwillig reingestiegen. Also.
Ja, das stimmt.
Freiwillig ist in diesem Podcast gar nichts. Das war es noch nie. Ja. Lass uns alle nochmal bitte über den Freiheitsbegriff diskutieren. Nikola wird
danach
die Ohren bluten.
Oh ja, bitte.
Gibt es einen freien Willen? Naja,
egal. Lass uns zum nächsten. Hast du noch was, Nikola?
Ja, natürlich. Ich habe TCU gegen Kansas State. 6-0 TCU gegen 5-1 Kansas State, beide in der Big 12 ungeschlagen, TCU mit 3,5, Herr Wegwert.
Ja, wird ein krasses Spiel. Also weiß nicht, ob ich bis dahin durchhalten werde, aber also gerade an diesem Wochenende, sonst ist das Gesetz, dieses Wochenende könnte es nicht der Fall sein, aber ich werde es mir auf jeden Fall dann später anschauen. Adrian Martinez gegen Max Duggan, ein tolles Quarterback-Duell. Dual Threat Galore. Ich gehe mit TCU.
Waren die beide bei Nebraska oder?
Nee, Max Duggan nicht, aber den mag ich irgendwie. Also als Spielertyp, ich weiß nicht, was der sonst für ein Typ ist. Ich gehe mit TCU. Ist für mich ein bisschen ausgeglichenere Offense, weil die im Passing ein bisschen mehr Skills haben, von daher. Sollten die Horned Frogs das gewinnen?
Ja, nachdem Herr Schimmel dann nach Liberty gegen BYU in sich gegangen ist, für 3-4 Stunden mit angemessener Bibellektüre, hätte ich dann noch California gegen Washington um 4:30 im Angebot, Christian. Washington mit 7,5.
Nikola, wo fahren wir denn an dem Wochenende hin? Das klingt so ein Spiel, was wir irgendwie auf einer Fahrt nach Kirchdorf im Live-Ticker irgendwie verfolgen. So.
Ja, so, okay, stimmt, da, das hat was, ja.
So, es ist
irgendwie ESPN Radio übers Handy an, ne, und, genau.
Und dann auf nach Kirchdorf, ja.
Und irgendein Kommentator eskaliert komplett und du denkst so, Junge, es ist 5:45 morgens, ich bin nachts irgendwo zwischen Aschaffenburg und Würzburg auf 3:30 unterwegs, komm mal runter.
Ja, genau so ist es, Washington mit 10 Punkten.
Washington mit 10. Ja, dann war's das von mir. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Gut, wunderbar. Mehr US-Sport Am Donnerstag in der Big Show von Sportrad 360 nicht vergessen. Samstag 21.30 Uhr Christian Schimmel tickert live Liberty BYU auf Twitter. Und ansonsten, wenn alle das überstanden haben, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks. Machen Sie es bis dahin gut. Schöne Woche noch. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.